So, hallo und herzlich willkommen zur Folge 54 von Channelcast. Irgendwie klappt es mit der Technik hier nicht mehr, Andreas.
Ja, irgendwas hat eben geheilt.
Nee, es hat nicht geheilt. Also letztes Mal hat der Stream ja nicht funktioniert. Da war irgendwie so ein komisches Echo drauf. Das haben wir jetzt, glaube ich, im Griff. Aber das jetzt hat gut. Er irgendwie hier zumindest mal die Intro-Musik nicht aufgezeichnet. Aber das ist nicht so dramatisch, weil das kann man natürlich auch nachträglich noch hier dann einfügen. Aber bedeutet wieder mehr Arbeit für mich. Naja, gut, kann man nichts machen. Genau, bevor der Andreas in Urlaub geht,
und ja, das genau.
wird morgen sein, morgen geht es Richtung Osteuropa.
Eigentlich bin ich ja schon im Urlaub.
Eigentlich bist du schon im Urlaub, aber du hast gesagt, kommst heute nochmal rein.
Wir machen Channelcast sozusagen aus dem Urlaub.
Aus dem Urlaub zumindest für dich, für mich nicht.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja, aber wie heißt es immer so schön, hätte ich was Gescheites gelernt, ne?
Ah, mei.
Dann wäre das alles nicht notwendig. Und ja, da haben wir gesagt, da zeichnen wir noch mal schnell eine Folge auf, bevor du dann entschwindest.
Genau, sonst wird das ewig lang, bis die nächste Folge kommt, und das ist ja total doof. Und
du bist jetzt 3 Wochen unterwegs, glaube ich, ne?
Ich bin fast 3 Wochen unterwegs.
Fast
3 Wochen. Bis zum, am 21. bin ich wieder da.
Mhm. Genau. Bin dann sehr gespannt auf deinen Reisebericht, weil diesmal geht's ja Richtung Osteuropa, ne?
Es wird Richtung Osteuropa gehen, das fehlt mir noch komplett.
Mhm.
Das östlichste in Osteuropa, was ich bis jetzt gemacht habe, war neben einem Kurzeintritt nach Polen, war eigentlich ein Urlaub in der Uckermark.
Aha.
Die Uckermark war schon ziemlich östlich. Ich bin sehr gespannt. Es geht ins Baltikum, nach Lettland.
Ja.
Zuerst 3 Tage nach Riga.
Aha.
Und dann noch, ja, die restlichen 14 Tage ungefähr in einen kleinen Badeort an der Ostsee. Saulkrasny heißt das. Und das muss früher in den so bis in die frühen 20er, ein relativ mondäner deutscher Badeort gewesen sein für diese deutsche Kaufleute, Bürgeroberschicht, die es da im Baltikum überall gegeben hat,
ja.
bis zum Hitler-Stalin-Pakt. Danach sind die alle umgesiedelt worden.
Mhm.
Interessanterweise ins Wartegau, wobei ich gar nicht genau weiß, wo das ist. das muss ich mal googeln. Ich fühlte mich in der Uckermark oder auch in Brandenburg habe ich schon Urlaub gemacht, da fühlt man sich immer so in die Vorkriegszeit zurückversetzt, also in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, so in die 20er Jahre. Ich bin mal gespannt, wie das da im Baltikum ist. Ich stelle mir das auch ein bisschen so vor, ich weiß es aber gar nicht. Es ist ja alles doch da sehr kultur- und historienträchtig und historienbeladen, von deutscher Sicht natürlich aus, über Hanse und diese Dinge, aber auch von baltischer Sicht aus und von russischer Sicht. Oh, das Echo ist wieder da. Die Musik war okay, aber das Echo ist da.
Aha, dann stimmt bei uns irgendwo.
Ach nein, Wurm drin.
Ja.
Es ist ja alles sehr historienträchtig und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das da wird.
Mhm. Also der Michael war vorhin noch da, hat gesagt, ich hätte da letztes Mal während der Aufnahme irgendeinen Knopf gedrückt und dann sei es in Ordnung gewesen.
Und dann hast du immer
und dann habe ich ihn wieder, dann habe ich ihn wieder raus, weil ich natürlich da nichts gemerkt habe. Aber ja, also bei mir sieht es jetzt eigentlich so aus wie immer. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt irgendwo rumdrücken mag. Lieber wahrscheinlich nicht. Ich kann jetzt hier mal umstellen. Jetzt ist der Stream ganz weg. Jetzt passiert überhaupt nichts mehr. Jetzt machen wir da nochmal dran. Jetzt geht da wieder irgendein Signal drauf, aber wahrscheinlich immer noch mit
Echo
vermute ich.
Warte mal, red mal einfach weiter.
Ich rede einfach mal weiter, genau. Du machst den Lautsprecher an unterdessen oder und schaust, ob da irgendwie etwas rauskommt. Aber du hörst, ist halt ganz böse, sagst du. Aha, okay, gut. Kannst du total vergessen, okay. Ja. Ja, da muss man dann...
Der Hall wummert so ein bisschen nach, also das so...
Ja.
Das ist ganz interessanter Hall.
Okay. Aha, ich höre schon, hört sich nicht so gut an.
Nee.
Jetzt kann ich da nochmal, aber wir wollen jetzt hier nicht Technik-Fu machen die ganze Zeit.
Technik-Fu live.
Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich irgendein Monosignal hier gerade. Ich kann ja hier einstellen wie die Sau, also das ist ja unglaublich. Hauptgerät hört sich doch auch gut an, oder? Nee, Hauptgerät bringt auch mal. gar nichts.
Mach doch mal zurücksetzen auf Industriestandard.
Stream.
Das geht doch immer ganz gut.
1. So, vielleicht ist das besser. Keine Ahnung. Naja, ist egal. Da muss ich mich mal in Ruhe drum kümmern, das bringt ja nichts. So, ja, zwischen letzter Sendung und dieser Sendung ist ja jetzt gar nicht so viel Zeit vergangen. Ich glaube, gut 14 Tage.
Ne? Ja, so 14,5
Tage. 14,5
Tage,
wir legen da jetzt mal eine ordentliche Pace vor.
Dass hier was geht. Aber das hier ist aber noch nicht der Vorgeschmack auf den 14-tägigen Channelcast.
Nee, das war mal.
Der ist nur urlaubsmäßig vorgezogen. Wann wir das schaffen, müssen wir gucken.
Ja, aber vielleicht kriegen wir es hin. Dann machen wir halt nicht ganz so lange Sendungen. Muss ja nicht immer 3 Stunden sein, aber wenn wir dann immer 1 Stunde machen oder sowas oder 1,5 Stunden wäre ja auch ganz gut. Ne? Dann kriegen wir das bisschen schneller hin. Ja, gab einiges an Feedback, was wir bekommen haben zur letzten Sendung. Da nochmal ganz herzlichen Dank. Also viele haben mir da zumindest mal alles Gute gewünscht für meine weitere Zukunft jetzt in Form der Selbstständigkeit. Und etliche waren auch sehr interessiert an den Lösungen, die wir da am Start haben, insbesondere am Thema Textroboter, aber auch an dem Thema Newsstream. Ja, schön, dass ihr euch da gemeldet habt und wer da Interesse dran hat, darf sich natürlich auch weiter noch melden. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass die Themen ankommen.
Ja, und wie ist dein erstes Resümee? 14,5 Tage du hast den ersten Monat schon fertig.
Ersten Monat von was?
Von der Selbstständigkeit,
stimmt ja, das? Ja, den habe ich fertig.
Bist du jetzt Monat durch? Und Resümee?
Ja, wie schon gesagt, man arbeitet halt selbst und ständig. Ne? Also, das ist schon.
Du hast ja noch Familie Wendinger im Hintergrund, die dich anschiebt.
Genau. Wir schieben uns alle gegenseitig an. Ja. Es ist nicht zu unterschätzen, was da links und rechts noch alles zu tun ist. Es ist aber so. Aber du kennst es ja auch. Du hast ja das ganze Thema auch
ja, schon. Wir machen das ja auch schon. Wir machen das jetzt seit im sechsten Jahr. Im sechsten Jahr tatsächlich.
Ja.
Ganz interessant für die Hörer Notiz. Wir machen heute die zweite Sendung aus dem Freiraum.
Mhm.
Also wir nennen das hier so, das ist unser Büro.
Genau. Passt ja. Genau. So, dann fangen wir mal an mit den Personalien. Da haben wir 3-4 Sachen draufstehen. Das erste, was hier steht, ist eine Personalie aus dem Hause Sievert und Kau.
Ja.
Da wird nämlich, ist bekannt geworden, dass Yves Plaire das Unternehmen verlässt.
Ja, das hatte unser Channelcast-Kollege Markus Reuter gemeldet.
Mhm.
Exklusiv hat er geschrieben. Mhm. Interessant an der Personalie, Yves Plaire kennen wir echt schon
sehr lange.
Doch sehr, 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 sehr lang. War ganz früher mal bei API.
Mhm.
Der Yves Plaire war eigentlich mit dem Unternehmen sehr verwachsen. Und es ist auch so, dass Björn Sievert die Personalie Yves Plaire, als er damals angefangen hat, ich glaube 2008 ist das gewesen, so als Idealbesetzung bezeichnet hat.
Mhm.
Den Yves hab ich immer mal wieder auf Veranstaltungen getroffen, war immer gut drauf. Den habe ich zuletzt getroffen bei Acer Channel Kickoff kurz vor der CeBIT.
Ja.
Und da war das alles noch recht harmonisch und er war gut unterwegs und sagt, das Geschäft entwickelt sich recht schön und es entwickelt sich auch profitabel, was ja in der Distribution ganz wichtig ist, worüber Distributoren seit einigen Jahren immer mehr auch sprechen, was früher ja total tabu gewesen ist, dass ein Distributor auch Geld verdient. insofern fand ich die Personalie recht überraschend. Ich bin erstens gespannt, wo Yves wieder auftaucht. Und zweitens bin ich gespannt, wie dann Sievert und Kau die Nachfolge regelt, weil es hieß jetzt, der Job wird von 2 Leuten gemacht, was bei einer Gesamtvertriebsleitung ja irgendwie immer nicht ganz trivial ist.
Mhm.
Der Markus Holderbaum macht den einen Teil vom Job, wahrscheinlich den eher erklärungsbedürftigen Teil und den anderen Teil, das dürfte dann der Volumenteil sein. Oh, habe ich vergessen, muss ich wieder nachschauen.
Stand da irgendwas drin zu den Gründen, warum er das Unternehmen verlässt?
Nicht. Gar nichts dazu. Nein, überhaupt nicht. Man bedankt sich für die lange Zusammenarbeit.
Mhm.
Ah, Jörg Vollbach.
Mhm.
Jörg Vollbach, der kommt aus dem Vertrieb, den kenne ich aber nicht.
Ja.
Wir wünschen Herrn Plehr für die Zukunft alles Gute und danken für die gemeinsame Zeit bei Sievert und Kau. Keine Ahnung.
Kurz und knapp.
Kurz und knapp.
Mhm. Okay. Ja.
Und tatsächlich seit 2008 dabei, schon relativ lange Zeit.
Lange Zeit, ja, das stimmt. In der Branche.
Ja.
Naja, der wird schon wieder irgendwo aufschlagen,
ne? Yves, oh ja.
Das
ich bin sehr gespannt,
wo. Ja. Ja. Mal schauen, wie lange es dauert.
Yes.
Und dann werden wir sehen. Die zweite Personale, die wir haben, betrifft unseren Schattenredakteur.
Sozusagen in eigener Sache.
In eigener Sache. Nämlich den Michael Schickram. Herzlichen Glückwunsch. Der ist nämlich wiedergewählt worden als Beiratssprecher im Also Network.
Genau. Wir hatten doch in der letzten Sendung ein bisschen gesprochen über die Also Channel Trends and Visions, die Hausmesse.
Ja.
Und zum Hintergrund im Rahmen der Channel Trends and Visions findet immer die Mitgliederversammlung des Also Network statt. Und die Mitgliederversammlung wählt da auch einen Beirat.
Mhm.
Und den hatte er mit einer, wie sage ich es diplomatisch? Also er hatte eine Stimme nicht gekriegt. Also er hat mit wirklich überwältigender Mehrheit ist er wieder in den Beirat gewählt worden. In den Beirat ist diesmal jemand Neues auch gewählt worden, nämlich der Sven Meyer aus Hamburg von EDV Partner, der da den Stefan Rupp ersetzt hat. Und nachdem der Beirat da neu gewählt war, war jetzt kürzlich das Beiratstreffen das erste. Und da wählen sie dann immer den Beiratssprecher und Michael Schickram ist wieder geworden. Ich fand das wenig überraschend. Er war überwältigt und man kann sich das vorstellen.
Ja, ja, natürlich. Also das hat ja auch schon eine lange Tradition, der Beirat bei der Also. Ne? Das gibt es ja auch schon wirklich einige Zeit.
Das gibt schon
sehr, sehr lang. Ist ja auch so ein bisschen eine Besonderheit bei Also. Ne? Das ist ja bei anderen Distributoren zumindest nicht so ausgeprägt. Also man kriegt es zumindest nicht mit. Ich weiß gar nicht, ob es da auch so eine Art Beirat gibt.
Bei Also ist ja eigentlich so, dass der Beirat gehört zum Also Network und Also ist der einzige Distributor, soweit mir bekannt, zumindest in Deutschland, der einzige Distributor, der einen angeschlossenen Fachhandelsverband hat, unterhält, betreibt und der da wiederum einen Beirat hat.
Mhm.
Bei den anderen, ich glaube nicht, dass es einen Beirat gibt. Bei den Distributoren wäre mir nicht bekannt.
Mir auch nicht.
Ne? Es ist, glaube ich, eine sinnvolle Sache, weil man von so einem Beirat doch immer wieder Input bekommt, was man tun kann, wie es den Kunden so geht und das relativ komprimiert. Ich finde das eine recht sinnvolle Sache. Ich weiß, dass die Also diese Beiratsgeschichte beim Also Network sehr, sehr intensiv betreibt. Also nicht nur den Beirat, sondern überhaupt das Also Network und dann auch die Zusammenarbeit mit dem Beirat eine sehr, sehr intensive ist. Da hatten die im vergangenen Jahr oder jetzt vom letzten auf dieses Jahr erheblich viele Maßnahmen umgesetzt, hatten wir in der ersten Sendung Channelcast diesen Jahres drüber gesprochen. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr aktive Geschichte und auch eine sehr beidseitige Geschichte.
Mhm. Wenn Michael mal wieder da ist, dann kann er uns auch mal da ein bisschen berichten über die Arbeit und die Aufgaben des Beirates, ne, wie sowas aussieht, wie das funktioniert, mit wem die sprechen, welche Themen die da so auf der Agenda haben. Und ich denke, nachdem das auch schon so lange Bestand hat, der Beirat, scheint es tatsächlich auch eine fruchtbare Arbeit daraus zu resultieren, ne? Die beiden Seiten tatsächlich was bringt, sonst würde man das ja auch nicht machen. weil es natürlich auch immer zeitlicher Aufwand, der dort ist, richtig. Koordinationsaufwand und so weiter.
Ich fand diese Vorstellung, dass ein Distributor einen Fachhandelsverband, also wie auch immer, so einen Fachhandelszusammenschluss betreibt oder unterhält, fand ich am Anfang sehr, sehr schräg. Also ich habe das, das hat sich ja auch so konstituiert am Anfang, dass man gesagt hat, okay, vielleicht kann man dann noch besser Marketinggelder von den Herstellern bekommen.
Mhm.
Aber über das Stadium ist das schon seit Jahren wirklich weit hinaus.
Mhm.
Und es scheint sich tatsächlich als sowas zu erweisen wie ein Wettbewerbsvorteil, den er also hat.
Mhm.
und wie ein Wettbewerbsvorteil, der aber so einfach nicht zu replizieren ist von den anderen Distributoren, weil das ja schon was extrem über lange Zeit gewachsenes ist, einen sehr großen, harten Kern hat, der ständig zusammenhängt und ständig irgendwas miteinander unternimmt, Veranstaltungen macht oder auch Projekte zusammen macht.
Ja.
Also schon recht spannend.
Ja. Ja, da gibt er uns bestimmt noch mal ein bisschen Einblick in die Arbeit des Beirates und der wird sicherlich mal hier wieder zu Gast sein, wenn er in der Nähe ist, ne?
Genau, der ist heute zum ersten Mal im Leben zu Gericht übrigens.
Ach.
Ja, ja. Er muss als
beim Bayerischen Amtsgericht.
Er muss als Zeuge auch sagen. Dann habe ich gesagt, dann schaust du dir vorher ein paar Folgen Bayerisches Amtsgericht an.
Genau.
Dass du nichts Falsches sagt, hat er auch gemacht. Er ist also bestens präpariert. Bin gespannt.
Aha, sehr gut.
Und es ist tatsächlich, es geht auch um eine Personalie anscheinend. Aber er ist als, nur als Zeuge.
Okay.
Okay. Nächste Personalie. Mhm. Andrea Volkert dürfte etlichen auch bekannt sein, war lange Zeit jetzt bei Zeixel Marketingleiterin, wird Leiterin Field Marketing bei Lancom. Mhm. Interessant ist, sie wechselt, ich glaube, im Haus. Ich glaube, Zeixel und Lancom sitzen in Aachen tatsächlich im selben Gebäude. Ich hab beide dort schon besucht und das ist wirklich unterschiedliches Stockwerk, anderer Seitenflügel. Genau.
Dann haben wir noch eine vierte und letzte
Personalie. Die finde ich sehr spannend.
Nämlich Uwe Kannegießer, der sehr lange Zeit bei der Ingram Micro war und der hat im November letzten Jahres das Unternehmen ja verlassen. Mhm. War auch relativ überraschend. Er ist ja ein alter, wie sagt man, Value-Mann, ne, war immer für das Lösungsgeschäft zuständig. Uwe Kannegi ist ja übrigens ausgebildeter Lehrer, wusste ich auch nicht.
Oh, das habe ich auch nicht gewusst. Ah, das ist ja interessant.
Ja, genau. Und dann hat sie ihn ja in die IT verschlagen und dann hat er sich eben mit Themen wie Server, Storage, Netzwerkprodukte natürlich vorwiegend herumgeschlagen. Kannegießer war, glaube ich, seit auch 2006 bei Ingram Micro.
Das könnte möglich sein, ja. Der hat ja eigentlich mit der Value-Geschichte gestartet.
Der hat aber richtig mit der Value-Geschichte gestartet. Das war ja früher noch diese Aslan-Sparte. Ne?
Nee, pass auf, du verwechselst. Er kommt von Aslan, beziehungsweise er kommt von
TechData.
TechData Midrange.
Ja, genau.
Und ursprünglich von Workstation 2000.
Da war er 2001, ja. 2001 war er dort bei TechData,
genau.
Und da hat er die Aslan-Sparte geleitet und da hat er ja auch erstmals dafür gesorgt, dass diese verschiedenen Technologien, die lösungsorientiert sind, mal unter einen Hut kommen. Mhm. Und dass man dort tatsächlich einen Lösungsvertrieb sozusagen aufbaut. Und dann hat er gewechselt zur Ingram Micro und dort war er jetzt eben bis November letzten Jahres. Und jetzt ist Uwe Kannegießer aufgeschlagen bei einem Systemhaus, nämlich bei T-Mix.
Die kenne ich nicht.
Von denen habe ich ehrlich gesagt...
Habe ich noch nie gehört. Interessant. Nee,
von denen hatte ich bisher auch noch nichts gehört. Und ja, dort ist er zuständig als Bereichsleiter Vertrieb, Marketing und Business Development. Und da tritt er morgen an, 1. Juni. Und das Unternehmen ist in Nürnberg. Kann man nicht vorstellen, dass er da regelmäßig hin und her pendelt, weil er wird ja vermutlich auch hier irgendwo in München oder Dornach oder irgendwo in der Gegend wohnen. Vermute ich jetzt einfach mal.
Hatte ich auch gedacht.
Hört sich so ein bisschen nach einem typischen Homeoffice-Job irgendwie an. Vielleicht ist er auch viel unterwegs.
Ich weiß, also das, was er da machen soll, ist schon ordentlich.
Ja, also die T-Mix, die hat so Themen wie ja Cloud natürlich, Big Data, machen die relativ viel Mobile-Lösungen, Security, auch Social und das ganze Geschäft soll er sich kümmern. Und die T-Mix, die betreibt auch den Nürnberger Internet-Exchange-Knoten.
Das finde ich interessant.
Und aber ein großer NetApp-Partner und Fujitsu-Partner, aber gehört habe ich von denen auch noch nie irgendwas. Also.
Das ist interessant, es gibt so viele total interessante Systemhäuser, die so unter der Oberfläche fliegen und
die man irgendwie überhaupt nicht auf dem Radar hat.
Die eigentlich wahrscheinlich viel Potenzial haben und wahrscheinlich auch viel machen.
Genau.
Ah, das ist schon wirklich spannend.
Genau, das war schon zu den Personalien. Mehr gab es nicht. Aber es ist ja im Moment auch nicht wirklich Saison sozusagen. Ne?
Es gibt Quartale. Personalsaison.
Ja, es gibt Quartale,
da ist deutlich mehr los. Da geht es mehr zu. Aber es ist doch schon interessant. Und beim Uwe Kannegis habe ich mir auch schon überlegt, wo taucht der wieder auf, weil der in der Distribution doch sehr hoch angesiedelt war. Ja. Und sehr überraschend dann bei Ingram weg gewesen ist.
Ja.
Richtig. Wir müssten mal ein Ingram-Special machen und mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, was sich da so alles tut. Das ist wirklich ganz interessant.
Das stimmt, ja.
Das ist richtig. Apropos Ingram-Special, Überleitung.
Sehr gut hinbekommen.
Sensationelle Überleitung. Mhm. Was ich allen Hörern anempfehlen möchte, ist ein Blick was ich generell allen Hörern empfehlen möchte, ist, wenn ihr mit börsengelisteten amerikanischen Unternehmen Geschäfte macht oder von denen in irgendeiner Form abhängig, betroffen oder sonstiges seid, dann bookmarkt euch doch die Seite sec.gov. Das ist die amerikanische Börsenaufsicht. Da gibt's eine Company Search. Über die Company Search kann man halt die Firmennamen eingeben und findet dann alle Unternehmen. Die Unternehmen veröffentlichen dort alles, was für Aktionäre wichtig ist. Was für Aktionäre wichtig ist, ist so Überleitung, was für Aktionäre wichtig ist, gerade bei der Ingram, ist die geplante Übernahme durch eine chinesische Unternehmensgruppe. Und das muss ja von den Aktionären gebilligt werden.
Ja.
Die Abstimmung der Aktionäre findet demnächst statt. So, das war hier ist so ach, gefunden. Und um die Aktionäre aufzuklären, gibt es dann ein Filing, was die Diskussionsgrundlage wird für diese Abstimmung. In dem Filing wird erklärt, warum die Übernahme sinnvoll ist, warum Alternativen weniger sinnvoll sind. Und unter anderem auch, und darum geht es mir jetzt, wie dieser ganze Prozess abgelaufen ist. Das ist nämlich wirklich spannend. Mhm. Das Filing, wir verlinken das dann. Mhm. Das Filing beschreibt also, wie dann jemand auf den chinesischen Ingram-Chef zugekommen ist, nämlich jemand von der chinesischen HNA-Gruppe. Und gesagt hat, ja, man möchte sich gern mit 20% an der Ingram beteiligen, also strategisches Invest. Und um die Beteiligung so ein bisschen zu untermauern und um sich da sicher zu sein, hatte man also einen Termin ausgemacht, Besichtigung im Advanced Logistics Center in Miro Loma, Kalifornien, bei der Ingram. Es kam eine hochrangige, und das kann man dann so nachlesen, da steht da alles drin. Ja, also es kam eine hochrangige Delegation der HNA-Gruppe nach Kalifornien, um zu besichtigen. Und man hat sich das dann alles angeschaut und das hat die Herren Delegierten aus China anscheinend auch recht überzeugt. Dann saß man abends zum Abendessen zusammen und dann wurde auch beschrieben, wer da wie zusammensaß. Also Alain Moni, der CEO von Ingram, und der China-Chef, ein Herr Zhang, saßen zusammen mit Adam Tan, das ist der Präsident der HNA-Gruppe, und mit Kevin Gu, der Vice-Präsident oder der Vice-Chairman und der Vice-Chief Investment Officer, allerdings von der Tochterfirma der HNA Logistics. Das heißt, sie hatten einen sehr hochrangigen Vertreter dabei, nämlich den Präsidenten. Mhm. Und Präsident und CEO Moni haben beim Essen zusammengesessen. Man hat es also irgendwie nebeneinander platziert. Und dann hatte der Adam Tan ihm eröffnet, also 20% Invest wäre halt nur der halbe Spaß. Man würde doch die Ingram lieber ganz übernehmen, nach dem, was man heute gesehen hat. Und er würde tatsächlich auch 20% Aufschlag auf den aktuellen Aktienpreis bezahlen. Und der Moni hat sich das dann angehört und hat gesagt, ja, okay, aber 20% Aufschlag, das wäre für den Aufsichtsrat also wahrscheinlich überhaupt nicht interessant. Und dann hat der Tann gesagt, naja, okay, dann auch 30%. Das heißt, man hat dann schon angefangen
zu feilschen. Richtiger Kuhhandel, ne?
Ja, ja, ja. Aber das war noch sehr früh im Prozess. Ja, ja. Und dann hat man da so 30, und hat der Monique gesagt, 30%, das klingt schon besser. Das hätte ich jetzt gern schriftlich für meinen, Christian. Oh je.
Verschluckt.
Das hätte ich jetzt gern schriftlich für meinen Aufsichtsrat. Mhm. Und dann sind die wieder nach Hause gesetzt, dann war das Abendessen vorbei, dann hat man sich wieder getrennt und dann haben die dann irgendwann ein Angebot nachgelegt, also schriftlich.
Was zu essen gab, stand aber
nicht drin. Nee, das stand nicht drin. Es gibt ja, ich denke mal, die waren in Kalifornien, da irgendwo beim Chinesen, da gibt es ja eine große chinesische Gemeinde und sehr gute chinesische Lokale. Also könnte ich mir vorstellen, und dann könnte man darüber spekulieren, was es gab. So geht das, also das wird dann beschrieben. Interessant ist, in dem ganzen Prozess waren insgesamt 6 Interessenten. Das heißt, der Aufsichtsrat hat dann so ein Verfahren eingeleitet, was anscheinend formalisiert ist. Mhm. Das heißt, man verkauft dann nicht, also wenn dann jemand kommt und sagt, pass auf, ich biete, dann sagt man nicht, alles klar, sensationeller Preis, wir machen das, sondern der Aufsichtsrat ist anscheinend verpflichtet, dann weitere Optionen zu sondieren. Die eine Option natürlich, was passiert, wenn die Ingram unabhängig bleibt? Ist das eine gute oder eine bessere Option, als wenn man hier ein Investment genehmigt oder was verkauft oder das ganze Unternehmen verkauft? Und dann gibt's alternative Angebote oder alternative Interessenten. Insgesamt sprach man mit sechs verschiedenen Unternehmen, die in dem Filing allerdings mit Buchstaben A bis F durchnummeriert sind. Und leider
da weiß man leider nicht, wer das ist. Das wäre natürlich mal interessant zu wissen.
Ich habe versucht, so ein bisschen zu recherchieren, weil es muss im Vorfeld von einem chinesischen Interessenten, von einem anderen chinesischen Interessenten schon eine Indiskretion gegeben haben. Das war in dem Filing auch gestanden. Da gab es dann irgendeinen Artikel, der und der will Ingram übernehmen. Mhm. Und dann hat man gesagt, also wenn der weiterbieten will, dann darf der aber auf keinen Fall mehr indiskret sein. Das hat man denen dann auch geschrieben. Der ehemalige CEO, der Greg Spierkel, den ich auch ganz gut kenne, hatte dann auch noch jemanden ins Spiel gebracht, der sich an den gewandt hat und gesagt hat, Mensch, du warst doch mal bei der Ingram. Wir würden uns interessieren, wie das da weitergeht und ob man da irgendwie sich beteiligen könnte. Mhm. Und dann war das ein ganz spannender Prozess, wo es hin und her ging und die einen hatten dann die Finanzierung nicht stehen. Die HNA waren sehr schnell bei der Finanzierung, also die haben sehr schnell gesagt, wie sie sich's vorstellen, wie die Finanzierung laufen soll, wie die strukturiert sein soll. Dann gab es einen, für die war das zu groß, die hätten also weniger geboten, die mussten bei der Finanzierung auch nochmal nachlegen. Mhm. Also eine wirklich recht spannende Geschichte. Das Filing hat insgesamt, ich glaube, 70 Seiten. Und ungefähr 20 Seiten gehen über diesen ganzen Prozess, dieses ganze Hin und Her. Ich empfehle heftig die Lektüre des Ganzen. Man kann sehr schön sehen, diesen Blick hinter die Kulissen, was passiert da eigentlich, wenn so ein Board mit einem CEO, mit dem Management zusammensitzt, wenn da Angebote kommen, wie laufen die ganzen Geschichten. Also durchaus sehr, sehr lesenswert, sehr spannend. Das Filing ist relativ lang. Wer fleißig ist und weiterliest, sieht dann auch, welche Belohnung das Management dafür bekommt, wenn die ganze Deal über die Bühne geht, wie das funktioniert, Details, wie dann was gemerged werden soll, wer welche Jobs bekommt. Also durchaus sehr spannend. Es wird ja sehr viel spekuliert, wie sowas stattfindet. Die ganzen Spekulationen sind irgendwie merkwürdig. Da reinschauen, das ist eine wirklich sehr, sehr interessante sehr, sehr interessante Geschichte und tatsächlich die Geschichte aus einer Primärquelle.
Mhm. Primärquellen finde ich immer super. Dass das da so öffentlich dargelegt wird, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, das wusste ich auch nicht. Ja,
ja, dann hat man Adam Tan und Monique nebeneinander beim Essen platziert. Aha. Und die haben dann so, dann sagt der eine, 20%, ach, das
ist so Quatsch. 21.
Braucht ja kein Mensch. Ja. Also, schön.
Aber schon interessant zu sehen, wie die Chinesen derzeit auch unterwegs sind, auch insbesondere ja hier in Deutschland, was Übernahmen anbelangt.
Ja.
Eine der spektakulärsten kann man nicht sagen, aber wo man so wirklich das erste Mal richtig aufmerksam geworden ist, war die Übernahme von Putzmeister. Ja. Und ich habe letztens auch eine interessante Reportage mal gehört, wo Unternehmer, die übernommen worden sind von Chinesen, mal darüber berichten, wie dann anschließend die Zusammenarbeit läuft und wie man sich das dann vorzustellen hat. Und Es war eben besagter
wenn du die Geschäftsführer könntest, von das würde mich sehr interessieren.
Weil eben ging es auch um Putzmeister und etliche andere. Es gibt ja Automobilzulieferer und. KUKA ist ja gerade aktuell.
Ist ja KUKA
gerade im
sehr,
Gespräch. Ne?
Sehr umworben.
Sehr umworben. Da ist ja allerdings die Bundesregierung jetzt ein bisschen, hat sich da geäußert, ne,
dass sie das nicht so gerne hätten. Diese Robotertechnik, das ist schon Eingriff ins Allerheiligste.
Ja, da geht's dann schon ins Eingemachte. Jedenfalls kam raus, dass die Unternehmen dann so weiterarbeiten lassen wie bisher. Mhm. Es sind dann natürlich ein paar Leute abgestellt aus China, die dann zugegen sind. Aber es wird sich überhaupt nicht in die Geschäfte sozusagen eingemischt in der Form, dass man dann sagt, ihr müsst jetzt dieses oder jenes anders machen oder die irgendwie ganz, ganz eng geführt werden. Mhm. Was allerdings natürlich sehr stark stattfindet und das ist natürlich auch erwartungsgemäß, ist, dass man versucht, Technologie abzuziehen, ja. Und Know-how-Transfer letztendlich zu machen. Man hat aber wohl schon auch verstanden, dass insbesondere Deutschland, was Technologie anbelangt, eben nach wie vor ein Land ist, in dem viel passiert, wo große Ingenieurkunst herrscht und viel Entwicklung gemacht wird. Und das wird auch akzeptiert. Ja, man versucht es jetzt nicht mehr dann sozusagen in China nachzubauen oder nachzuahmen in irgendeiner Form, sondern man macht es schon an Ort und Stelle. Ne? Ja. Das ist mal ganz interessant. Also ich kann mal schauen, ob ich das rausfinde. Ich glaube, das war HR2 der Tag oder sowas.
Ein
Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Ja. Der dauert immer so eine Stunde, erscheint jeden Tag und die nehmen sich immer ein Thema vor, das in der Regel so ein, zwei Tage vorher passiert ist und sprechen dann auch nochmal eine Stunde sehr intensiv darüber und wird wirklich ein Thema mal von allen Seiten beleuchtet. Kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Kann man sich so auf dem Weg in die Arbeit oder so immer ganz gut anhören. Aber dann hat man wirklich mal so einen richtigen Rundumblick, ne? Ja. Und kriegt nicht nur immer so Häppchen mit. Und dann geht dann einfach ein bisschen tiefer rein. Genau. Ja, wir hatten das letzte Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest ja damals auch erzählt, nach Besuch der Also Hausmesse, dass Also sich ja nicht mehr als Distributor sehen möchte und auch nicht mehr als Broadliner bezeichnen möchte, sondern dass man versucht, sich da ein Stück weit neu zu positionieren. Ja. Ähnliches ist ja auch aus anderen größeren Häusern zu hören. Also man merkt schon, dass da jetzt im Moment gerade sehr stark alle in Bewegung sind und versuchen, neue Geschäftsfelder vor allen Dingen zu erschließen. Ja. Ingram hat ja unlängst auch noch ein Unternehmen zugekauft, nämlich ein Unternehmen, was im Servicegeschäft im Channel sehr stark unterwegs ist.
Comscare.
Comscare, ganz genau.
225 Mitarbeiter in Großbritannien.
Ja. Und also man merkt halt, dass so das traditionelle bisherige Geschäftsmodell, das man hatte, im Prinzip die Lagerhaltung von Hardware und den anschließenden Weiterverkauf sich natürlich nur noch sehr schwerlich trägt, dass man natürlich versucht, in Bereiche reinzugehen, die höhere Marge versprechen. Da bietet sich natürlich das ganze Thema Dienstleistung in irgendeiner Form an. Man hat es ja in den vergangenen Jahren auch gut beobachten können, dass viele der Broadliner zumindest kleinere Abteilungen oder Teile im Unternehmen geschaffen haben, Inseln im Unternehmen geschaffen haben, die sich da in dem Service- und Dienstleistungsgeschäft versucht haben, da mal erste Gehversuche gemacht haben. Man natürlich versucht hat, mit dem Thema Cloud auch irgendwie umzugehen, weil man natürlich von vornherein sagen könnte, Cloud, was brauche ich denn da eigentlich noch einen Distributor, einen Großhändler dafür, ne? Welche Rolle soll der denn da übernehmen? Da haben ja einige dann angefangen, Portale zu erschaffen, wo du als Händler dann im Prinzip deine Sachen zusammenklicken kannst, dass du eine Rechnung dann hast und die ganze Komplexität sozusagen für dich ein Stück vereinfachen und dort dich unterstützen. Also man versucht schon sehr stark für sich auszuloten, wo man da in Zukunft sich positionieren kann. Und ich will es nicht sagen, irgendwie so ein Stück weit Überlebenskampf, also muss man schon sagen. Also es ist, glaube ich, allen bewusst, dass man so zumindest nicht weitermachen kann, wenn man sich genau. jetzt nicht weiterentwickelt und genau. nicht mit dem Markt mitgeht und versucht zu erkennen, wo ist meine Rolle und wo ist meine Funktion als Distributor in Zukunft. Ich glaube,
als Distributor ganz wichtig ist, dass du dir eine eigene Positionierung und eigene Sichtbarkeit gegenüber den Herstellern, also dass du dich von den Herstellern emanzipierst, weil diese Logistikfunktion ist ja immer, wir sind ein Erfüllungsgehilfe der Hersteller. Mhm. Bumm. Und wir sind darauf angewiesen, was von den Herstellern kommt und wir sind darauf angewiesen, wie die agieren und wir sind darauf angewiesen, dass die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten und dass die Mehrwerte sehen.
Ja.
Und jetzt ist ja so, Margenverfall ist der erste Schritt gewesen. Mhm. Der zweite Schritt ist gewesen, die Hersteller profitieren von der Distribution, tun sich aber total schwer zu sehen, wo der Mehrwert der Distributoren ist. Das heißt, die schauen nicht so genau in die Prozesse und die schauen auch gar nicht im Zweifelsfall gar nicht genau, was der Distributor hier für sie tut. Mhm. Und der Herstellervertrieb wird im Zweifelsfall auch den Teufel tun, rückzumelden, wo sie gar nicht mehr selber agieren, sondern wo es schon der Distributor ist.
Ja.
Das ist eine zweite sehr, sehr wesentliche Entwicklung. Die dritte wesentliche Entwicklung ist, dass die Hardware ja oder dass Produkte ja über die Distribution zwar verkauft werden, nach wie vor, aber dass das irgendwie sich verschiebt. Das heißt, Unternehmen, so die Theorie, konsumieren IT am Ende. Und wenn die Unternehmen IT konsumieren und nicht mehr die Produkte kaufen, wo bleibt denn dann eigentlich das Geschäft oder der Zwischenhandel mit den Produkten? Mhm. Ja gut, die gehen dann an irgendwelche Rechenzentren, die gehen irgendwo anders hin. Aber trotzdem ist ja ein großer Teil des Geschäfts dann für die Distribution abgeschnitten.
Ja, also ich denke, man muss auch ein Stück weit damit rechnen, dass die klare Abgrenzung zwischen ich als Distributor bediene nur den Handel und ich als Distributor bediene auch Teile Endkunden, dass die Grenze auch immer unschärfer wird. Also die Versuchung ist einfach natürlich sehr, sehr groß, sich dort zu platzieren. Und man hört es natürlich auch immer wieder oder verstärkt zumindest mehr als die vergangenen Jahre, dass dort immer wieder Sachen hochkommen, wo man sagt, Moment mal, es ist doch eigentlich gar nicht Aufgabe des Distributors zwingend, dort tätig zu sein. Ne? Wo ist denn da der Handel?
Es verschiebt sich ja in, oder sagen wir mal umgekehrt, irgendwann hat doch Kurt Dobitsch mhm. gesagt, man muss Kosten aus der Kette nehmen. Mhm. aus der Channel-Kette. Und die Distribution geht das schon auch, die Systemhäuser gehen das auch. Das ist ein Weg, der schon vor ganz langem angefangen ist, mit Lagerhaltung nicht mehr beim Handel in der Distribution, Lieferung im Namen Dritter über die Distribution direkt zu den Kunden der Händler, Zwischenfinanzierung über die Distribution. Zwischenfinanzierung über die Distribution war ja zuerst eine Krücke, die damit zu tun hatte, dass viele Systemhäuser keine Kreditlinien bekommen haben bei den Kreditversicherern und die Distribution dann angefangen hat, auf Hauslinie zu arbeiten. Und dann geht es natürlich irgendwann weiter, geht es um Dienstleistungen im Namen Dritter und Beratung im Namen Dritter und Coaching der Systemhäuser durch die Distribution. Und das ist ja was, worüber tatsächlich alle Distributoren sprechen, dass die sagen, okay, wohin entwickelt sich der Markt? Entwickelt sich der Markt bzw. verfügbare Technologie nicht so schnell, dass Systemhäuser durchaus in Gefahr sind, abgehängt zu werden von der Entwicklung? Müssen wir die nicht an die Hand nehmen, ist falsch gesagt, müssen wir die nicht unterstützen, dass die Schritt halten und dass die auch mit Herstellerzertifizierung und, dass die überhaupt die interessanten Technologien verkaufen dürfen und verkaufen können. Mhm. Und das ist schon eine sehr, 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 sehr valide Überlegung. Natürlich kommt jetzt so Dinge dazu, wie, was weiß ich, Callcenter-Dienstleistungen. Das heißt, ich habe als Distributor betreibe ich ein Callcenter, zum Beispiel die Also ja in Berlin. Mhm. Und ich spreche durchaus potenzielle Kunden von dir an oder für dich deine Kunden an. Die anderen Distributoren machen sowas auch. Sowas gibt es schon länger. Aktionsbezogen, dann über Third-Party-Callcenter. Aber wo zum Teufel ist der große Unterschied?
Klar.
Wo die Agents sitzen, ist
völlig egal.
Ist völlig Banane. Interessant ist, dass es bei der ALSO eine Bestrebung gibt, die technischen Ressourcen der ALSO Network-Mitglieder einzubinden in diesen ALSO Enterprise Verbund. Das ist ja damals Core IT gewesen. Also in diesen Dienstleistungsgeschichte, wo man sagt, wir haben doch ganz viel angeschlossen, die haben doch alle Techniker. Und warum sollen wir denn irgendwo einen eigenen Techniker anstellen, wenn es da schon einen beim Partner gibt, wenn das ausreicht, dann können wir den noch aktivieren. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis im Moment aussieht. Ich weiß, dass man drüber spricht und dass es anscheinend Anfragen gibt und da erste Projekte zustande gekommen sind. Wäre mal ganz spannend zu verfolgen. Müssen wir mal schauen, wenn der Michael Schickmann wieder mal
kann ein bisschen aus der
Praxis erzählen, wie sowas funktioniert.
Wie sowas tatsächlich dann läuft, ja.
Aber beim Distributor ist natürlich die Bestrebung, wir müssen näher an die Endkunden kommen. Das siehst du ja auch durch so Initiativen wie, wie heißt er denn, Markus Bauer, der, ich sage immer der Business Transformer, bei der Ingram,
ja.
der ja vom Systemhaus kommt, mhm. der auch bei einer Analystenfirma irgendwie noch so eine Rolle spielt.
Ja.
Und der mit einem tiefen Endkundenverständnis auch unterwegs ist und mit einem tiefen Verständnis dessen, was Digitalisierung bedeutet. Oder du siehst das bei der ALSO, die tendenziell mehr Leute einstellen, die aus dem Endkundenbusiness kommen. Was weiß ich, Sascha Viro, der jetzt auf europäischer Ebene für Solutions tätig ist, ist kein Distribution-Mensch, sondern der kommt aus einer IT-Abteilung von einem großen Anwender. Der weiß, wie SAP-Systeme funktionieren und wie die aufgesetzt werden und was da die Anforderungen sind. Das heißt, die Distribution denkt schon deutlich mehr Richtung
Endkunde.
Mhm. Ah ja, klar, weil du musst ja wissen, was der Endkunde braucht, um irgendwem empfehlen zu können, sprich doch mit deinen Kunden über ABC. Mhm. Also halte ich für einen sehr wesentlichen Trend und halte ich auch für einen richtigen Trend.
Ja, natürlich. Es ist deutlich effektiver. Ne?
Und ich sehe die Gefahr, also das ist das, wo wir dann immer unterschiedlicher Meinung sind. Ich sehe natürlich eine Versuchung, die da sein könnte, zu sagen, okay, bedienen wir schon, was weiß ich, 20.000 Händler, bedienen wir doch noch 10.000 Endkunden mit, das spielt ja gar keine Rolle und Song. Aber die Gefahr sehe ich nicht so groß, weil da denke ich dann eher, wenn die Händler anfangen, also wenn die Händler denken, mein Distributor macht mir Konkurrenz und er macht's aktiv und ich begegne ihm immer öfter, dass dann die Versuchung sehr groß ist zu sagen bei den Händlern oder die Neigung sehr groß ist zu sagen, okay, dann mache ich mit dem halt nichts mehr. Wenn ich den ständig in Endkundensituationen treffe, dann gehe ich halt zu wem anders. Mhm. Und also ich glaube, die Gefahr ist schon sehr real und ich denke, die Stärke der Distribution ist ja schon, dass man diese Händlerbasis, die nochmal multipliziert, also wenn man sie so einsetzen kann, tatsächlich nutzt, um wirklich in die Breite zu gehen. Dazu muss man es halt aktiv spielen. Dazu musst du halt sagen, okay, das sind nicht nur irgendwelche Leute, die bei mir online irgendwas bestellen, sondern ich will wissen, was tun die da und wie kann ich denen weiterhelfen und wie schaffe ich es überhaupt, bei denen eine Bindung zu erzeugen? Denn ist der Hersteller irgendwo besser verfügbar oder günstiger oder dann gibt es immer noch eine große Anzahl, die geneigt sind zu sagen, dann bestelle ich das halt da, mir doch egal. Ja, ja. Da gehöre ich doch zu, da bin ich Ingram Stammkunde seit 20 Jahren, mir doch egal. Mhm. Gibt es HP da billiger oder ich bin im ANW, im ALSO Network Mitglied? Ja, natürlich kaufe ich auch bei allen anderen, wo es günstiger ist. Mhm. Und da ist halt ein Distributor gefragt, einen Schritt gegen die Beliebigkeit zu tun, weil nur zu sagen, du bist aber bei mir und musst bei mir auch kaufen, ist ja
das
in Zeiten kurz, der freien Marktwirtschaft ein bisschen kurz gesprungen. Man muss ja irgendwelche Mehrwerte darstellen. Mhm. Und wer das schafft in der Distribution, ist natürlich wirklich ganz vorn dran. Mhm. Und dazu brauchst du auch, glaube ich, ein Endkundenverständnis, um überhaupt zu wissen, was die Leute da treiben.
Also wenn es da in der Hörerschaft auch Meinungen dazu gibt oder Erfahrungen dazu gibt oder Wahrnehmungen dazu gibt, in welcher Form auch immer, sind wir natürlich auch dankbar, wenn wir da Feedback dazu kriegen oder mal Fälle geschildert bekommen. Machen wir natürlich auch gerne ohne Namensnennung. Das kann man uns einfach auch so erzählen. Aber das wäre natürlich mal auch interessanter Input oder eine interessante Rückmeldung, ob unsere Spekulationen ist jetzt auch der falsche Ausdruck, aber unsere Meinung zu diesem Thema oder das, was wir sozusagen mitbekommen, auch valide ist. Ne?
Oder ob wir hier komplett daneben liegen. Genau. Ja gut, dass Distributoren immer mal wieder Direktgeschäft machen, ist ja nichts Neues, das ist bekannt, das ist ärgerlich, dann sagt man immer, ihr macht aber Direktgeschäft, dann heißt es, oh nein, es muss halt versehen sein. Ja. Das ist ja schon ein übliches Spiel. Ich denke, was halt ganz wichtig für so einen Distributionskunden ist, dass der weiß, was passiert und dass das berechenbar ist, dass das nach Regeln geht und das nicht irgendwie völlig wild da irgendwelche Angebote.
Ja, sag mal, es hat natürlich auch zwei Seiten. Also es gibt ja bestimmte Dienstleistungen, Services und Tätigkeiten, die ein Distributor für dich übernehmen kann, den du als eigener Händler gar nicht vorhalten willst.
Ja,
also absolut. A, weil du nicht die Ressourcen hast, B, das einfach nur punktuell immer wieder mal brauchst und dann ja auch froh bist, wenn du jemand hast, der das dann für dich erledigt. Absolut. Ja. Und insofern muss man das natürlich mit einer gewissen Distanz sehen und auch ein bisschen ein Verständnis dafür aufbringen. Und manche Sachen sind halt für den einen oder anderen dann wiederum ärgerlich, weil er sagt, na, eigentlich ist das ja mein Geschäftsfeld und ich bin dort unterwegs und jetzt tummelt sich da plötzlich ein Distributor noch, der hat auch da eigentlich gar nichts zu suchen. Da gibt's natürlich immer wieder mal Interessenkonflikte, das ist vollkommen
klar. Wobei, ich glaube, die viel spannendere Frage ist die, wenn ich als Systemhaus sehr viel Know-how in-house habe und sehr viele Dinge selbst vorhalte und dann kommt von rechts hinten einer mit einem Distributor hinten dran, kann eigentlich gar nichts, außer zu den Kunden reinzugehen und dann Third-Party-Dienstleistungen und sonstiges zu verkaufen, dann ist ja eine interessante Frage, was ist denn mein Know-how dann überhaupt wert? Also das heißt, wozu brauche ich das, wenn es dann morgen jeder kann, weil irgendwer anders das macht? Und ich denke, da müsstest du als Systemhaus mit sehr viel Know-how tatsächlich auch gucken, dass du dein Know-how anderweitig einbringen kannst in Partnerschaften. Mhm. Das heißt, du könntest ja als Systemhaus mit viel Know-how könntest du ja theoretisch, wenn du nicht an der Auslastungsgrenze bist, könntest du ja theoretisch auch in so ein indirektes Modell einsteigen. Das ist halt dann ein indirektes Dienstleistungsmodell.
Genau, kannst du dich ja dort anbieten.
Und Klar. Das ist ja auch das, was in vielen Systemhaus. Oh, wir haben eine Störung.
Irgendwas,
oder? Ja. Was in vielen Systemhausverbünden dann tatsächlich passiert, wo die dann anfangen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, ich habe aber da eine Ressource, der kann. Und dann sagt der andere, oh, ich hätte einen Kunden, der braucht. Mhm. Und da, ich glaube, du siehst an der Diskussion schon, wie breitbandig die Veränderung tatsächlich ist und wie wenig über die konkreten Veränderungen in der Vergangenheit überhaupt gesprochen worden ist, weil die Modelle sind ja alle nicht neu.
Ja.
Findet ja zum Teil schon statt.
Ja.
Interessant ist, dass die Motivation früher immer gewesen ist, irgendwelche Cashflow auf die Schnelle durch Warenverkäufe. Und das böse Stichwort Subdistribution und so.
Genau.
Aber zu erzählen, und ich glaube, diese Motivation fällt weitgehend weg. Die Motivation ist jetzt eine andere. Ja. Und dadurch gewinnt so eine Kooperation unter Systemhäusern oder auch eine Dienstleistung aus Richtung der Distribution eine ganz andere Ernsthaftigkeit.
Mhm. Ja, stimmt. Blue Chip. Leipzig.
Wir hast du noch,
glaube ich, aufgeschrieben.
Du warst dort und hast die Hausmesse besucht. Ich war in Leipzig, habe die Hausmesse besucht. Für Blue Chip einen relativ, ja, das ist ja eigentlich, die Blue Chip ist ja eigentlich ein Twitter aus Distributor und Hersteller.
Ja.
So ein bisschen vergleichbar mit der Wortmann. Mhm. Sehr starke Regionalität im Osten. Man sitzt in Meuselwitz. Da war ich noch nicht. Ich glaube, da muss ich irgendwann mal hinfahren. Das interessiert mich sehr, wie das da ist. Das muss wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Ort sein. Und Blue Chip, einer der richtig ganz großen Arbeitgeber dort. Die Hausmesse war in Leipzig bei Porsche. Mhm. Und dann die ersten Hausmessen waren bei Blue Chip. Und dann haben die Hersteller gesagt, ein bisschen schicker könnte es schon. Und dann hat man gesagt, okay, man geht nach Leipzig zu Porsche.
Das ist dann schon sehr schick.
Das ist schon sehr schick. Wer da noch nicht gewesen ist, das ist eine wirklich tolle Location. Mhm. Mit einem interessanten Rahmenprogramm. Die haben so eine Rennstrecke vorm Haus. Eine
hauseigene,
dann, ja. Genau, da kann man so Taxifahrten mit so einem Porsche machen, mit dem 911er oder mit allem, was Porsche so hat.
Hatte.
Und die ballern da über die Strecke, das ist echt eine Freude ist. Aha. Und hinten gibt's noch so ein Gelände, da kann man dann mit so einem, wie heißen die, Cayenne,
ja.
Mit so einem Cayenne da durch die
durch
den Matsch fahren und den steilen Berg rauf und wieder runter und so. Das ist ganz witzig. Mhm. Die Hausmesse, ich fand es recht gut besucht. Ich denke, es waren so um die 800 Besucher, die da waren, etliche Aussteller. Mhm. Ich habe mir vom Armin Weiler sagen lassen, dass mit UTAX jemand da gewesen ist, der eigentlich im Channel in der Distribution gar nicht unterwegs ist. UTAX ist ja Druckerhersteller, ja. Tochterfirma von Kyocera. Mhm. Von Kyocera waren auch Leute da, obwohl die gar keinen Vertrag mit der Bluechip haben. Es waren überhaupt recht viele Hersteller da und auch vergleichsweise hochrangig vertreten. Mhm. Sehr interessant, ein paar Eckdaten. Es hat nämlich tatsächlich eine Pressekonferenz gegeben. Mhm. Der Hubert Wolf, den kannte ich noch gar nicht. Den Sven Buchheim, der Vorstand ist, den kennt man ja schon ewig.
Der ist auf eher allen so das Gesicht nach außen.
Ja, auf allen Veranstaltungen präsent, und ja. überhaupt. Mhm. Und den Hubert Wolf habe ich noch nicht gekannt. Ich fand den eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich war echt ganz von den Socken. Mhm. Ein paar Eckdaten zu Bluechip, dass man es etwas einordnen kann. Die Bluechip macht im jetzt ablaufenden Geschäftsjahr 2015, 2016.
Wann endet das Geschäftsjahr?
Im Juni.
Im Juni jetzt.
Mhm. Also jetzt so.
Jetzt, ja. Mhm.
160 Millionen Umsatz. Mhm. Der Umsatz ist gewachsen um 10 Millionen gegenüber Vorjahr. Mhm. Man hat 320 Mitarbeiter und die Verteilung des Umsatzes liegt bei 50% Eigenmarke, 50% Distributionsware.
Wissen wir, wie es bei Wortmann ist? Ist das ein ähnliches Verhältnis?
Ich denke, Wortmann hat mehr Eigenmarke.
Mehr Eigenmarke.
Ich würde sagen, Wortmann hat mehr Eigenmarke.
Hätte ich jetzt auch geschätzt.
Ja. Man müsste es mal nachschauen. Ich glaube, die weisen das sogar aus. Mhm. Okay, der Laden ist profitabel, man sagt aber nicht, wie profitabel natürlich. Es wird kein Umsatz wegen Umsatz gemacht, das heißt, man achtet erheblich auf Profitabilität. Mhm. Man hat eine Regionalität ganz stark im Osten, hat man deutlich gemerkt. Das waren bestimmt 80-90% der Besucher kamen tatsächlich aus dem Osten. Mhm. Es gibt Unterfirmen. Eine ist die One.de, die hauptsächlich mit 40 Mitarbeitern hauptsächlich BTO-Ware verkaufen und ausgewähltes Remarketing machen. Ich glaube, One.de macht Retail-Geschäft. Dann die Flyer und Bloch beziehungsweise Drucker.de, da hat man einen Asset-Deal gemacht, die stabil läuft mit 16 Mitarbeitern. Mhm. Es hatte einen Verlust gegeben bei der Übernahme und inzwischen ist das Ergebnis ausgeglichen, die letzten Monate immer mit operativem Gewinn und Hubert Wolf hat gesagt, es war ein längerer Kampf als gedacht, um das wieder nach vorne zu bringen.
Mhm. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut hier bei Wortmann, ob ich da direkt was finde, da steht aber auch nur letztlich der Umsatz drin, also die haben 660 Millionen Euro
Umsatz gemacht. Die sind viel größer,
ja, die sind sehr groß. Deutlich größer. Ja. Haben ihr Ergebnis, im Vorjahr war es 550, jetzt auf 660 Millionen Euro gesteigert und die haben 540 Personen oder Mitarbeiter. Mhm. Und Bluechip hat 320 bei 160 Millionen.
Das ist schon anders.
Ja,
irgendwann fängt das anders an zu skalieren. Der Hubert Wolf ist auch jemand, der ist sehr bodenständig und sehr konservativ. Der sagt dann, ja, ihr Kerngeschäft wären so Chargen von 50 bis 500 PCs. Mhm. Und sagt dann, kriegen sie ab und zu auch Großaufträge? Mhm. Und dann sagt, ach, toll. Und dann sagt, ja, toll schon, aber man muss bei Großaufträgen ganz anders kalkulieren und sehr viel vorsichtiger vorgehen, dass man da nicht in den Verlust rutscht.
Ja.
Das heißt, man ist da wirklich ziemlich Man ist da wirklich ziemlich bodenständig unterwegs. Mhm. Anderes Eckdatum, man hat übers Jahr 3000 kaufende Kunden. Mhm. 1120 regelmäßig jeden Monat. Und von denen sind 158 Vertragspartner, die in zwei Partnerstufen einkategorisiert sind. Mhm. Und man hat hier, glaube ich, tatsächlich auch einen Beirat, was deine Frage von vorhin wieder beantwortet.
Ich glaube, ich habe da gerade eine uralte Meldung rausgesucht, sehe ich gerade. Da habe ich mich irgendwie total verklickt. Die machen die Wortmann-Gruppe.
Die machen doch inzwischen
eine Milliarde. Die machen über eine Milliarde. Über eine Milliarde. Ne? Zum zweiten Mal hintereinander über eine Milliarde, ja. Und haben 1000 Mitarbeiter in Deutschland.
Ah, okay.
Plötzlich die Zahl der Angestellten. Mittlerweile beschäftigt die Wortmann-Gruppe über 1000 Mitarbeiter allein in Deutschland. Weltweit beläuft sich die Zahl der Angestellten auf 1500. Gut, da ist jetzt natürlich auch der ganze Nicht-IT-Bereich dabei.
Ja gut, der Siegbert,
von der Wortmann-Gruppe,
Siegbert baut ja auch ein bisschen.
Der macht ja noch einiges anderes. Ne? Da gibt es ja auch noch Roda, die ja so Militär.
Ja, ja, er hat auch so Bauunternehmen und so.
Bauunternehmen also er macht so weiter und so fort. Ja, ja.
So, pass auf, was total interessant ist, war die Ankündigung, die sie gebracht haben, und das ist wieder eine Parallele zu Wortmann. Mhm. Es wird ab Sommer die Blue Chip Cloud geben.
Genau, da wollte ich auch noch dich fragen, was du damit
bekommen hast. Genau, die Blue Chip Cloud, das ist auf der einen Seite eine Software-Eigenentwicklung, auf der anderen Seite wird das ein Hosting sein. Mhm. Sie werden nicht selber ein Rechenzentrum bauen, das hatten sie erwogen, das hat Wortmann ja gemacht. Die machen es nicht.
Die haben es aber in Kooperation mit der Telekom gemacht, die Wortmann. Ne?
Die Wortmann, das kann sein.
Ja.
Aber die hatten ja auch selber, die haben wirklich auch selber gebaut. Mhm. Und das macht man bei Blue Chip nicht. Man mietet dazu, man ist bei einem Provider irgendwo an der tschechischen Grenze, haben sie gesagt, haben aber nicht gesagt, wer es ist. Mhm. Oder ich habe es nicht gehört. Mhm. Und sie sagen, sie werden kein eigenes Cloud-Zentrum betreiben und der Fokus wird weiterhin auf der Hardware sein, auf der eigenen Hardware. Auch der Cloud-Provider, bei dem sie sind, wird ausgestattet für die für das, was Bluechip da hat, dann mit Bluechip eigene Hardware. Und sie sagen, der Markt ändert sich und sie müssen reagieren, damit die Leute auch morgen weiterhin, wenn Cloud dominant wird, weiterhin ein Angebot von der Blue Chip haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich bei Blue Chip dann auch weiterhin die Hardware beziehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist sicherlich ein Stück weit auch getrieben durch die eigenen Kunden, die dann sagen, bringt mal irgendwie eine Cloud hier an den Start. Genau. Ne?
Unsere
Kunden wollen das.
Und sie gehen jetzt in den Testbetrieb und haben schon mit den Kunden gesprochen, auch mit den Vertragspartnern. Und sie gehen davon aus, dass 30%, also jeder Dritte, zumindest die Cloud bei ihnen testen wird. Mhm. Das heißt, die gehen tatsächlich davon aus, dass auch im Osten bei kleinen Händlern, die kleine mittelständische Unternehmen betreiben, durchaus ein Markt für die Cloud da ist. Mhm. So, und das Ganze schließe ich jetzt noch ab mit einem Zitat, was ich total beeindruckend fand. Da habe ich gedacht, Herr Wolf, ey, Donnerwetter. Das finde ich richtig gut. Es ging dann am Schluss der Pressekonferenz drum, komm, lass uns doch eine Gruppenaufnahme machen, Management. Mhm. Und wo machen wir es? Ach, machen wir draußen und bei Porsche als Kulisse und so. Und dann sagte irgendwie, ja, da ist doch der Porsche mit dem Bluechip-Logo drauf und vor dem machen wir das dann super. Mhm. Und dann schaut der Wolf so und sagt, also, nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Und alle so, oh, wieso? Das wäre ein super, super Bild und so. Und dann sagt er jetzt, Das geht gar nicht. Jetzt müssen Sie mal überlegen, wir haben unsere Kunden da und unsere Kunden lesen das ja auch und sehen das dann ja anschließend auch. Und unsere Kunden, das sind zum überwiegenden Teil kleine Händler und so ganz einfache,
bodenständige
Leute aus der Region hier. Und die werden sich wahrscheinlich, keiner von denen wird sich irgendwann mal auch nur ansatzweise so ein Auto leisten können. Und dann sehen die das und dann denken sie, wir fahren sowas auch noch womöglich. Und wir fahren doch auch nur VW und meine Frau, seine Frau ist die Finanzerin und meine Frau fährt ein Volvo. Aha. Und dann sagt er, das ist doch unanständig, sowas macht man doch nicht. Und da habe ich gedacht, Respekt, also Respekt, das ist
eine gute Einstellung.
Das ist eine sehr gute Einstellung, das ist sehr nah an den Kunden Das ist überhaupt nicht abgehoben. Und von so einer Bodenständigkeit kann unserer Branche auf gar keinen Fall schaden.
sind schon irgendwie Parallelen auch zu Wortmann, finde ich. Ne?
Ja, ja,
auch
der Siegbert Wortmann ist ja auch,
auch,
so
auch sehr bodenständig.
So drauf, ne? Ja.
Ja, das stimmt schon, ja. Na, als sowas durchaus ein Erfolgsfaktor.
Ja, recht interessante Veranstaltung war es. Mhm. Obwohl es natürlich von der Größe und so überhaupt nicht mit den großen Distributionsveranstaltungen mithalten kann, natürlich nicht. Ist einfach ein ganz anderes Unternehmen. Aber es ist ganz schön zu sehen, dass so kleine, bodenständige Unternehmen, die sehr nah an ihren Kunden sind, sich im Markt recht beachtlich schlagen und da keinesfalls Probleme haben. Mhm. Probleme haben, da verdrängt zu werden.
Mhm. Gut, das war's zum Thema oder der Rubrik Distribution.
Lass mich kurz noch, lass mich ganz kurz noch sagen, Techdata.
Ach ja, Techdata.
Weil wir Techdata relativ selten haben. Mhm. Recht interessant bei der Geschichte. Also Techdata steigert Gewinn leicht rückläufig. Interessant allerdings, dass man in Deutschland den Umsatz steigern konnte. Und das war schon länger nicht mehr so, also oder auf jeden Fall haben es nicht bekannt gegeben. In Deutschland
ja, aber hat man trotzdem immer sehr zeigt wenig es ja gehört. Auch in welche
solides Wachstum Deutschland, UK und Schweiz. Und wenn das aus Amerika erzählt wird,
heißt es schon immer was.
Dann kann man in Deutschland eigentlich sagen, wir haben Dinge richtig gemacht.
Die haben Dinge richtig gemacht, zumindest was den Umsatz anbelangt, den konnte man deutlich steigern, aber auch hier sieht man wieder, in welcher misslichen Lage ist, also der Ertrag oder Gewinn Ertrag wird nicht gesteigert.
Ertrag ist ein Problem.
Ist einfach schlicht ein Problem.
Ja, ne? Und wir haben aber auch drüber gesprochen, volle Lager nicht nur bei Techdata, bei
überall.
Und volle Lager ist natürlich dann wieder eine Situation, von der kleine wie eine Bluechip und deutlich profitieren, weil die können dann relativ
deutlich günstig
zukaufen, ja. und können dann ihre Kunden erheblich günstiger weiterverkaufen. Sie können auf jeden Fall deutlich günstiger einkaufen als im normalen Markt und haben Kunden, die sehr loyal sind, die von den Broadlinern einfach nicht so erreicht werden.
Ja.
Oder die für die Broadliner vielleicht auch nicht so interessant sind,
ja. Richtig, weil die Stückzahlen zu gering sind.
Und im Osten ist das sowieso nicht. Aber man sieht schon deutlich, schön, wir notieren, schön, Techdata wächst in Deutschland, solide. Wir wissen zwar nicht, wie wir, aber sie wachsen solide und sind von der Zentrale gelobt worden, finden wir schön.
Fleißbällchen gekriegt.
Genau, wir müssen mal gucken, was Techdata eigentlich so genau macht, weil so klar ist uns das nicht.
Ja.
Wie in der letzten Sendung schon gesagt.
Ja.
Was machen die da eigentlich?
Ja, das ist richtig, ja.
Wir hätten gern Auskunft.
Genau. Ja, gibt sich sicherlich mal wieder die Möglichkeit, ich glaube in 14 Tagen oder sowas, möchte ich Michael Dressen auch mal wieder sehen.
Echt? Oh, das ist gut.
Kann man ja mal ein bisschen,
ja, da bisschen fragst fragen. Mal, da fragst du mal, was hier so geht.
Genau.
Er soll nicht sagen, dass es an Big Data liegt, das glaube ich ihm nicht.
Nee, er hat vermutlich andere Gründe.
Denke ja. Okay, Distribution durch.
Distribution durch und ich wollte mal ganz kurz einen Blick hier mal wieder in den Markt für Smartphones werfen. Da haben wir ja früher viel drüber gesprochen, auch viel Disput gehabt. Da gab es ja auch alle möglichen Ansichten zu dem Thema. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, wie Microsoft mit dem Smartphone-Geschäft umgeht und umgegangen ist in der Vergangenheit. Es war ja doch alles relativ glücklos. Haben wir damals Nokia gekauft für wahnsinnig viel Geld. Jetzt ist zu lesen, dass Microsoft sich mehr oder minder aus dem kompletten Smartphone-Geschäft zurückzieht. Jetzt wurde bekannt, dass Microsoft nur noch für Unternehmen Smartphones bauen möchte, was immer das auch heißen mag. Ja, also finde ich auch irgendwie ein bisschen eine komische Aussage. Nichtsdestotrotz werden nochmal 1850 Leute entlassen.
Die Nokia hat sehr, sehr viel Personal beschäftigt.
Die hat sehr, sehr viel Personal beschäftigt.
Die haben irgendwie halb Finnland eingestellt.
Ja, ja, natürlich. Ich meine, war ja auch ein Riesenunternehmen und das ist ja auch überhaupt keine Frage. Aber jedenfalls scheint die komplette Smartphone-Strategie von Microsoft überhaupt nicht aufgegangen zu sein. Also ich meine, als Nokia hattest du ja wirklich
Es war einfach eine scheiß Idee, Nokia zu kaufen. Das ja. Ich glaube, auf den einfachen Nenner kann man es bringen.
Auf den einfachen Nenner kann man es letztendlich bringen. Also die haben es ja nie über 1-2% Marktanteil hinausgebracht. Interessanterweise.
Das musst du mal vorstellen, der dominante Mobiltelefonmarktführer
ja.
muss mal über sich sagen lassen, man hat es nie über 1-2% Marktanteil.
Ja,
ja, Wahnsinn.
Schon das Wahnsinn. Ist, also ich kenne zumindest Leute, die solche Telefone haben oder hatten und die waren eigentlich ganz begeistert von der Qualität. Und
hatte ich auch, war super.
Aber trotzdem ist es diesem Unternehmen schlicht und einfach nicht gelungen, dass
wahrscheinlich gerade deswegen
Android einfach viel zu massiv da gewesen.
Also ich denke mit diesen Windows 10 Continuum Geschichten wird Windows als Smartphone-Plattform sehr, sehr interessant werden.
Das hattest du das letzte Mal schon erzählt, aber ja, irgendwie passt das ja hier nicht richtig zusammen.
Die interessante Frage ist doch, was muss Microsoft eigentlich selber machen? Und wann verscheißt man sich mit seinen OEMs und mit welchen sollte man es besser nicht verscherzen? Und im Moment ist es ja so, guck, die Acer sind schon da.
Lenovo.
HP hat angekündigt. Hat Lenovo schon Windows 10 Phone raus?
Weiß ich nicht.
Nee, ich glaube noch nicht. Aber die beiden.
Aber gehört Motorola dazu? Ist doch Lenovo
mittlerweile, ne?
Lenovo.
Ja. Und wenn das bei Acer auch nur halbwegs gut läuft und dann bei HP auch, dann werden die anderen nachziehen. Sie werden vermutlich sich schwer tun, nachzuziehen, wenn Microsoft mit Schlagzahl vorlegt und da Marktanteil abräumt. Bei diesen Surface-Tablets ist das was anderes. Das war auch nicht glücklich. Da ist das aber irgendwie anders gelagert, weil bei Tablets war man zögerlich und jetzt kommen die Ersten. Und wenn Microsoft da jetzt aggressiv dagegen geht oder wenn Microsoft aggressiv nach vorne geht mit dieser verkorksten Nokia-Geschichte, dann ist das kein gutes Signal und dürfte den Markt eher abschneiden. Ich denke, Microsoft ist auf ein starkes Ökosystem deutlich angewiesen. Und ich denke, dass es ist interessant. Ich nehme das Telefon mit ins Büro und ich brauche den Computer nicht mehr oder nicht mehr unbedingt. Und ich habe ein leeres Notebook-Chassis und das, was arbeitet, steckt bei mir in der Hosentasche. Das ist toll. Ich finde das völligst überzeugend. Haben die anderen das schon? Weiß ich nicht.
Nicht, dass ich wüsste.
In der Form nicht. Nein, in der Form nicht.
Nicht, dass ich wüsste. Es gibt ein paar andere Lösungen, aber.
Diese ganze Chrome und Google Betriebssystemgeschichte, das ist noch nicht da. Und Microsoft ist da mit der richtigen Vision unterwegs. Und ich glaube, das ist so eine Geschichte, die, ja, Vision und was benutzen die Leute am Desktop? Sie nutzen Office. Viele nutzen Office. Office ist nicht rückläufig, ganz im Gegenteil. Office schafft den Schritt gerade in die Cloud. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber das sieht doch im Moment alles ganz, ganz gut für Microsoft aus. Dass ich sowas mal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, also ich stell mir das schon ein bisschen schwierig vor, weil ich meine, gerade im Smartphone-Bereich hast du schon sehr, sehr stark das Thema Bring Your Own Device in den Unternehmen, ja.
Ja, das ist schon
also,
so.
Also da ist es nicht so, dass jemand sofort auf die Idee kommen würde und sagen, ja, ich will unbedingt ein Windows 10 Gerät, weil da kann ich Continuum machen und so weiter und so fort. Da spielen eher andere Sachen derzeit im Smartphone-Bereich noch eine Rolle, die zur Auswahl des Gerätes beitragen. Ne?
Es kommt darauf an, wie man spielt, glaube ich, als Unternehmen.
Kommt wahrscheinlich ein Stück weit darauf an, wie man spielt, aber du kriegst natürlich auch als Unternehmen, denke ich, nur wirklich, kommt es nur wirklich ins Rollen, wenn du Geräte hast, die so allgemeine Markt irgendwie akzeptiert
ja, sind
und da irgendwie so eine Rolle spielen.
Ja,
wenn man sagt, ich gehe da jetzt nur noch Unternehmenskunden an und biete denen die Lumia-Geräte an, halte ich irgendwie für eine echt schwierige Herangehensweise.
Ja, du musst sie ja irgendwo anbieten, wenn du es nicht natürlich. Komplett in die Tonne treten willst. Und
das ist nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Sich sah es so jetzt zurückzuziehen und hinzustellen und zu sagen, ja, wir machen jetzt nur noch so die Unternehmenskunden.
Du, vielleicht ist das Schadensbegrenzung von Microsoft
Seite. Schadensbegrenzung, ja,
und schon, oder?
Sehe ich ganz genauso, ja.
Also wir können Nokia noch nicht komplett schließen, genau. Weil wir müssen nochmal so viel abschreiben, ja. Und es werden nochmal genau. So. Ja. Die müssen erstmal Geld verdienen, damit wir denn Das ab, ja, das sehe ich auch so.
Ja, ganz genau.
Ja,
und irgendwann brauchst du es halt nicht mehr, ne? Und ich meine.
Ja, das ist so.
Das hat Steve Ballmer, dem ist er damals im Prinzip der Geduldsfaden gerissen, als der gemerkt hat, dass dieses Thema Windows auf den Smartphones nicht vorankommt und Hersteller wie Lenovo, Acer und sonstige alle auf Android-Basis umgeschwenkt sind und dort halt viele Geräte gemacht haben. Na so, ja, dann kaufe ich halt diese Nokia, ne? Und da haben die sich halt total verhoben an dem Deal.
Wie bescheuert war das? Nein, ja, okay. Aber wir haben ja auch beinahe damals ehrenhaft entlassen.
Genau.
In Sendung 40. Ja. Aber das ist ja. Aber du hast völlig recht. Diese Windows-Telefone werden sich nur durchsetzen, wenn das geile Geräte sind.
Ja, natürlich.
Das müssen coole Geräte sein, die man gerne hernimmt, wo man sagt, hey, das ist doch, und ich finde die Oberfläche nach wie vor wirklich gut. Also, das mit den gewichteten Kacheln und so, finde ich erheblich besser und geschmeidiger als die Android-Oberfläche. Mhm. Obwohl ich so ein Android-Telefon selber noch habe.
Ja.
Ich warte wahrscheinlich so bis Herbst, bis die Geschichten stabiler sind, nächste Version und so, niemals die erste nehmen.
Dann steigst du ein.
Und dann werde ich mal einsteigen, das probiere ich aus, ja, selbstverständlich. Ich bin, muss ich sagen, ich bin bekennender Microsoft Office-Fan, vor allem Word. Word ist eine sensationelle Anwendung. Ich habe nichts Gleichwertiges bis jetzt kennengelernt. Und ich bin Word-Power-User, also ich kenne die Funktionen fast alle. Und da tut man sich einfach schwer. Und wenn dann da was kommt, was in der Richtung weitergeht, sicher bin ich dabei. Und ich glaube, da geht es vielen Leuten so.
Also ich habe Word seit mehreren Jahren nicht mehr angefasst.
Ja, kann ich nicht verstehen.
Ich wüsste ja auch nicht, was ich damit machen kann. Wenn ich was schreiben will,
brauche
ich einen Texteditor.
Alles.
Ich mache das in Google Docs beispielsweise.
Ja. Ich finde Google Docs nicht schlecht, aber es kommt dann Word einfach nicht ran. Auch dieses Open Office und bei Open Office, da habe ich immer körperliche Schmerzen.
Was machst du denn? Du schreibst doch nur Text.
Ich mache mit Word alles. Ich kann mit Word.
Du machst Plakate mit Word. Und so, ne?
Ich kann da alles mit. Ja, ja. Wirklich.
Gott.
Ja, ich weiß nicht. Also diese ganzen komplexen Geschichten und so, und das. Ich finde das toll.
Aha. Okay.
Ja. Ja, natürlich brauchst du zum normalen Text schreiben und wegschicken, brauchst du kein Word.
Eben.
Das mit Kanone auf Sperling geschossen, aber das ist mir in dem Sinne, das ist mir in dem Zusammenhang egal.
Dann macht es eben so.
Und wenn es verfügbar ist, dann, ich finde es gut.
Ja, okay. Systemheiser wollten wir noch ein bisschen reinschauen. Da hatte ich eine Meldung gefunden, die fand ich ein bisschen komisch. Aktienkurs tritt auf der Stelle. Cancom, Gewinnsprung und Übernahmespekulation.
Das klingt total eigenartig. Da haben wir gedacht,
was ist denn da los und was geht's da ganz genau und wie es halt tatsächlich so manchmal ist. Also wenn man sich den Börsenkurs von der Cancom mal anschaut, können wir hier gerade, glaube ich, mal aufrufen. Jawohl, gehen wir mal auf Jahresübersicht. Dann ist der Verlauf jetzt verglichen beispielsweise mit der Bechtle, fast identisch. Also was jetzt den Anstieg anbelangt, da hat die Cancom-Aktie auch wirklich gut zugelegt. Die ist jetzt bei 50 Euro mittlerweile angelangt.
Nicht schlecht.
Das ist schon wirklich ganz ordentlich. Und ich glaube, Bechtle liegt bei, wenn ich mich nicht täusche, bei 100. Mal schauen. Bechtle.
Ja, nicht schlecht. Ja, irgendein Analyst hat gesagt, es sei mit einer Übernahme zu rechnen.
Ja, das Gerücht wird aber regelmäßig immer wieder aufgebracht.
Sie übernehmen ja regelmäßig auch immer wieder was.
Sie übernehmen auch regelmäßig was, ja. Das ist richtig. Das stimmt. Ja, also der Verlauf der Aktienkurse sowohl bei Bechtle als auch bei der Cancom ist, würde ich mal sagen, fast nahezu identisch. Bechtle hat schon echt einen Höhenflug mit 100 Euro jetzt pro Aktie. Mhm. Das ist schon ganz ordentlich und das Unternehmen wächst ja nach wie vor mit einer Geschwindigkeit. Ja. Das ist ja schier unglaublich. Ich habe es ja das letzte Mal erzählt. Wie viele Mitarbeiter die derzeit auch einstellen, pro Monat 85 im Schnitt. Das musst du als Unternehmen auch erstmal verkraften.
Ja.
Das ist schon wirklich irre. Und Cancom wächst auch. ganz deutlich.
Es wachsen im Moment sehr viele Systemhäuser. Für Systemhäuser ist die Marktsituation im Moment gar nicht schlecht.
Ja.
Vor allem also, für die verstärkt auf Dienstleistung setzen.
Verstärkt auf Dienstleistung setzen und gerade die Häuser haben sehr, sehr gut verstanden, finde ich, diese ganzen neuen Themen aufzunehmen, gerade was Digitalisierung anbelangt, was die ein hohes Verständnis für das Thema Online und Internet anbelangt, wo man früher so eher der Meinung war, naja, mal schauen, ob die das gebacken kriegen oder ob das nicht eher andere Häuser sind, die dort fitter sind in der Technologie. Das haben die sehr, sehr schnell adaptiert und wenn man sich so die, ich habe letztens mit Klaus Weinmann hat mal so ein bisschen erzählt, an welche Projekte die dort beispielsweise machen. Also da muss ich echt sagen, Hut ab. Das sind wirklich große, große Online- und Internetprojekte, die die dort stemmen, wo die wirklich Unternehmen komplett durchdigitalisieren, da komplett neue Geschäftsprozesse aufsetzen, das Businessmodell von dem Kunden wirklich verstehen und dann auch wissen, mit welcher Technologie man sowas umsetzt. Also das ist unglaublich, was da für ein Know-how mittlerweile in diesen Häusern ist. Das ist wirklich unglaublich, finde ich sehr, sehr erstaunlich. Also Hochachtung muss ich da wirklich sagen. Ja. Also wie professionell diese Systemhäuser geworden sind, wenn du da nochmal 10, 15 Jahre zurückblickst?
Ja. Ja, muss man wirklich sagen. Ja, das ist so.
Schon, ne?
Ja.
Ich meine, früher haben diese Häuser nichts anderes gemacht, als einen Server irgendwo hinzustellen und
Hardware rumgeschleust.
Ja, und haben, das war so im Prinzip, ne?
Ja.
Und mittlerweile.
Es gibt auch so viele interessante Häuser.
Mhm. Ja, ja.
Ich hab vor, wie lange ist es her? 1,5 Jahren? Mhm. Mal ein Interview gemacht mit einem Systemhaus PMCS. Sitzen in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Die haben tatsächlich mit Flyer-Alarm das Geschäftsmodell und die Prozesse und so entwickelt. Mhm. Also die sind da im Business Consulting unterwegs. Total interessant. Mhm. Und dann hatte ich jetzt auf einer Veranstaltung gesprochen mit einem Systemhaus aus Freiburg, die auch gesagt haben, ja, Technik ist schon ganz wichtig, aber die Technik anzupassen an die Geschäftsprozesse und die Geschäftsprozesse der Unternehmen zu verstehen, ist was ganz, ganz Wesentliches und das machen wir anders als früher. Mhm. Mhm. Ja, mit denen hatte ich ein ganz interessantes Gespräch. Da habe ich so ein bisschen erzählt, wie wir so arbeiten hier mit so neuen Tools, wo wir auch letztes Mal drüber gesprochen haben, so Trello, diesen Geschichten, so Prozessmanagement-Tools und so. Und da haben die gesagt, das machen sie auch. Die haben sich gegründet vor 4 oder 5 Jahren in Freiburg und haben gesagt, wir haben gleich online angefangen. Wir haben da gar nichts hingestellt, keine Server, sondern gleich hier Office 365 und Online-Tools und so.
Ja.
Und haben sie gesagt, sensationell. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, Freunde, aber was macht ihr eigentlich, wenn eure Kunden das morgen auch alle tun? Das heißt, ihr macht das, weil ihr seht ganz klar die Vorteile für euer Geschäft. Aber wie ist das bei euren Kunden? Bei denen baut ihr noch kleine Serverlandschaften oder so Serverlandschaften auf und wie macht er das da? Mhm. Und haben dann auch gesagt, das wird schon problematisch. Die haben noch sehr viele, die on-premise arbeiten wollen, aber sie sehen das dann auch. Mhm. Und was der auch erzählt hatte, war die rasante Verbreitung von WLAN. Das fand ich ja auch wirklich sehr interessant. Das war, achso, jetzt springe ich gerade. Soll ich mal springen? Komm, ich spring mal.
Ja,
komm, ich spring mal. Von Systemhäusern sind wir immer noch. Ich bin neulich mit meinem Kollegen Alexander Glatzeder auf einer Veranstaltung von Huawei gewesen, weil wir uns gedacht haben, es reden so viele Leute über Huawei, dann lass uns das mal anschauen, was das ist. Und das war eine Veranstaltung von Huawei Networking. Deren erklärtes Ziel ja ist, Cisco irgendwie vom Sockel zu stoßen und Cisco statt der Cisco zu werden als Huawei. Und da war das Systemhaus halt auch da vor Ort. Und dann hatten die sehr viel erzählt über WLAN, wie wichtig WLAN Produktportfolio inzwischen ist und wie wichtig WLAN Dienstleistungen, dass man da die Projekte ausrollen kann. Vernünftig. Und dann hatte ich in so einer Kaffeepause mit diesem Systemhaus gesprochen und habe gesagt, sag mal, wo wir jetzt hier gerade so stehen und reden, dieses WLAN, wie ist es denn wirklich? Also merkt ihr das? Und dann haben die gesagt, ja, sie arbeiten auf der einen Seite mit Huawei zusammen, auf der anderen Seite mit Cisco, Meraki haben die ja irgendwann dazu gekauft und haben sie gesagt, also es ist bei den Kunden ist wahnsinnig viel Nachfrage nach WLAN-Infrastruktur. Und dann sagt er vor allem auch Fabrikhallenvernetzung. Fabrik, also Produktionshallen, Logistikhallen, wo man dann flächendeckend WLAN ausleuchtet. Und dann sagt er, aber in den Unternehmen ist das auch so. Und dann laufen die da halt mit ihren Devices rum, die Mitarbeiter, und sitzen nicht mehr unbedingt am Schreibtisch, sondern laufen mit ihren Devices rum, sind hier im Meeting und da. Und so, wo du halt merkst, dieses moderne mobile Arbeiten, dieser Trend Mobility, mit dem Aufhänger WLAN-Ausleuchtung im Unternehmen.
Es geht Hand in Hand, ne?
Ein gigantisches Thema. Dann haben die auch Tablets und haben Smartphones und alles Mögliche. Und
du erwartest halt einfach, dass du überall WLAN zur
Verfügung hast. Genau, und das Unternehmen hat sich, das hat sich alles total geändert. Mhm. Und dann sage ich, Freunde, wie ist das denn, wenn ihr in den Unternehmen, und dann sagt er, da bringen die ja auch alle ihre eigenen Devices mit und gehen da online. Und dann sage ich, Freunde, wie ist das eigentlich? Wir haben früher, vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, erhebliche Diskussionen gehabt über private Internetnutzung, private Computernutzung im Unternehmen, privates Telefonieren im Unternehmen. Hm. Und dann sagt er, jetzt muss ich sagen, das stimmt. Sagt er, das sehen wir seit 2, 3 Jahren überhaupt nicht mehr. Spielt überhaupt keine Rolle. Viel, viel wichtiger ist, dass die Mitarbeiter überall online sind, dass die Mitarbeiter überall im Unternehmensnetzwerk sind, dass die ihren Schreibtisch verlassen können und woanders arbeiten und in den Meetings ihr ganzes Equipment dabei haben und natürlich online gehen. Und natürlich online sind, und der sagt, diese Betriebsvereinbarung und dieses Zeug, das ist alles Geschichte.
Ja.
Das ist alles Geschichte, das gibt's nicht mehr. Heute wäre es doch den Unternehmen sehr, sehr wichtig, Mitarbeiter zu bekommen und Mitarbeiter zu halten, und das geht nur, wenn man modernes Equipment hat, wenn man den Leuten möglich macht, online zu gehen, wenn den Leuten möglich macht, auch ihr Privatzeug zu nutzen und auch ihre privaten Geschichten zu erledigen. Mhm. Das heißt, da hat sich in den Unternehmen, selbst in Konzern, und die sind ja Freiburg, ich meine, das ist ja, da Baden-Württemberg ist ja so eine sehr fortschrittliche Ecke in Deutschland, was so die Ingenieurskunst angeht. Und wir haben auch gelernt, dass ein baden-württembergischer Tüftler auch durch 1000 Chinesen nicht zu ersetzen ist. Aber diese konservativen Unternehmen inzwischen aufmachen und sich mit wirklich Infrastruktur beschäftigen und so. Mhm. Also total interessant. Mhm. Um jetzt den Bogen noch zurückzuschlagen, Huawei-Veranstaltung. Das war die zweite Partner-Netzwerktage. Netzwerk im Sinne von das Netzwerk und nicht netzwerkende Partner. Auffällig bei der ganzen Angelegenheit war, es war sehr, sehr gut besucht für so einen ganz normalen Händlerveranstaltung, die eher unter so einem technischen Vorzeichen steht, also Netzwerktechnik. Die hatten da, ich schätze mal, so 60, 70 Partner, also 60, 70 Häuser. Auffällig von den Chinesen sehr, sehr ernst genommen, die Veranstaltung. Sehr hochrangig. Der Deutschlandchef war da. Dann waren 2 Leute aus China da, aus der Zentrale. Einer, der sehr hochrangig für Entwicklung zuständig ist, für Netzwerkprodukten. Und einer, der Vice President Vertrieb, die dann sehr ausführlich erzählt haben, Huawei, was ist das eigentlich, was ist das in China, wie ist das zu denken, es ist ein großes Unternehmen, hat große Referenzen. Und was auch sehr interessant war, Partner first, das haben die gesagt, der Deutschlandchef, ja, mit Partnern, ganz wichtig, Partner, und Partner kommen bei uns zuerst. Ob das im Tagesgeschäft so ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist verstanden, wir haben Partner sind wichtig, wir müssen was für selbige tun. Aber war wirklich sehr interessant. Die Distributoren waren sämtliche vor Ort. Das war eine durchaus interessante Veranstaltung. Tatsächlich 2 Tage, sind sehr viel Leute auch am zweiten Tag noch geblieben. Wir mussten abends leider wieder zurück und das wirklich schon vor dem Feierabendbier, was eigentlich schade war. Aber es war eine wirklich sehr interessante Veranstaltung. Botschaft: Mit Huawei ist deutlich zu rechnen. Man nimmt das deutsche Geschäft und den deutschen Markt sehr, sehr ernst. Natürlich ist ein chinesisches Unternehmen ein bisschen tapsig, was so die Kommunikation mit deutschen Partnern angeht. Klar, muss ja geübt werden. Bei einer HP, die machen Kommunikation mit deutschen Partnern seit 30 Jahren oder was. Natürlich geht das da ganz anders. Aber man ist sehr, sehr ernsthaft daran interessiert, dass da Dinge weitergehen. Man spricht sehr viel 1:1 mit den Partnern. Man hat sämtliche wichtigen Leute, die Entscheidungen treffen können, vor Ort gehabt und hat die ins Gespräch gebracht.
Und man hat natürlich sehr viel Geld in den Taschen.
Und man hat sehr viel Geld. Das Unternehmen wächst rasant schnell. Das Unternehmen wächst mit über 30%. Mhm. Der Teil der Infrastrukturgeschäft mit Unternehmen macht, wächst mit über 40%. Der Netzwerkteil wächst, glaube ich, mit 44%. Also das ist schon, da ist schon deutliche Aufbruchsstimmung da. Mhm. Also das ist schon wirklich interessant. Und die Chinesen sind schon da und die geben einem schon das Gefühl, hier entsteht was Großes, ihr seid Teil davon, macht mit, lasst uns los.
Ja.
Wobei viele der anderen Hersteller sich massiv darüber beschweren, wie aggressiv Huawei in Projekte geht und das kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Die Denke von so einem chinesischen Haus ist auch irgendwie eine andere als von einer amerikanischen Firma. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Aber sehr interessant und das Feedback von deutschen Mitarbeitern war, naja, es ist ein sehr großer Laden, in dem es sehr rigide Prozesse gibt auf der einen Seite. Und sagt, aber wenn man eine gute Idee hat und wenn man sie argumentieren kann, agiert das wie ein Startup. Man setzt wahnsinnig schnell Geschichten um. Manche Geschichten dauern ewig, man weiß gar nicht warum. Und so andere Geschichten werden so schnell umgesetzt, das ist ganz irre. Mhm. Ja, war wirklich eine spannende Veranstaltung. Ja.
Mhm. Genau. Im Jahr 2013 hat damals der Amazon CEO Jeff Bezos 250 Millionen Dollar hingelegt für eine Zeitung.
Die Washington Post.
Die Washington Post hat er damals gekauft und jeder hat sich gefragt, warum kauft Amazon bitte eine Zeitung, Print,
old
analog, oldschool. was hat er dort vor? Und ich habe mir das jetzt mal ein bisschen angeschaut, was da draus geworden ist und wie sich das entwickelt hat. Und ja, ich meine, die Washington Post, 140 Jahre altes Unternehmen, das ja den Sprung in Richtung digital nie so richtig geschafft hat. Mhm. Und jetzt kam eben Jeff Bezos daher und ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass das für ihn irgendwie so eine persönliche Herausforderung war, mal allen zu zeigen, wie man ein Unternehmen, auch wenn es noch so tradiert ist, auf Vordermann bringen kann und digitalisieren kann, die Angebote digitalisieren kann und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt ein schönes Chart mal entdeckt, was zeigt, wie die Zahl der Besucher auf der Webseite von der Washington Post sich entwickelt haben seit der Übernahme. Also wir haben damals, sind jetzt Zahlen vom November 2014, also schon ein Stück nach der Übernahme, aber ja, da haben die ganzen Prozesse sicherlich noch alle nicht gegriffen, hatten die etwa 45 Millionen Zugriffe und im Monat und mal im Vergleich die New York Times 60. Mhm. Und wenn man sich das Chart jetzt so anschaut, so hat die Washington Post die New York Times mittlerweile
Donnerwetter haben die
zugelegt. Mal ganz locker überholt und liegt mittlerweile
70 Millionen
bei über 70 Millionen, ja. Boah. Bei über 70 Millionen. Und hat jetzt auch die New York Times abgehängt. So, und was hat Jeff Bezos gemacht? Genau das, was er natürlich kann. Er hat wirklich Kennzahlen basierend und mit AB-Testing von Überschriften und so weiter und so fort die ganze Redaktion und die ganze Mannschaft der Washington Post dahin getrimmt, ein digitales Verständnis aufzubauen und zu sagen, passt auf, das beste Feedback bekommt ihr eigentlich von euren Lesern, die zeigen euch, was sie interessiert und was sie lesen möchte und wovon sie gerne mehr hätten und welche Formate funktionieren und welche Formate nicht funktionieren und wie ihr Themen präsentieren müsst und so weiter und so fort. Und all das hat er dort extrem in das Unternehmen reingetragen und eine völlig neue Kultur geschaffen, was ich wirklich sehr interessant finde. Und insofern hat die Washington Post da jetzt wirklich einen starken Aufwind hingelegt. Und die Mannschaft ist da auf 700 Mitarbeitern angewachsen. Und vor allen Dingen haben die ein sehr großes Team dort gebildet mit, wie würde man sagen, Online-Ingenieuren sozusagen, also die auch die ganze Technik verstehen und die Technik dort einführen, den Redakteuren auch beibringen, wie sie damit umzugehen haben. Natürlich hat Jeff Bezos es auch sich nicht nehmen lassen, die Washington Post auf den Fire-Tablets zu installieren, also vorzuinstallieren, und kann sozusagen den Kunden dort auch gleich direkt Content anbieten. Das Ganze natürlich verknüpft mit dem Prime-Modell, was Amazon fährt. Das heißt, derjenige, der Prime-Kunde ist, hat auf seinem Tablet dann natürlich die Washington Post auch drauf. All das hilft natürlich auch ein Stück was. Trotz alledem finde ich es sehr, sehr erstaunlich und beachtlich, wie Bezos sich dort einfach mal so ein tradiertes Unternehmen vorknöpft und denen mal zeigt, wie man Digitalisierung heute leben kann und was man damit machen kann. Also den Artikel verlinke ich auch mal. Da kann man das mal so in den ganzen Abschnitten nachlesen, in welchen einzelnen Schritten der dort vorgegangen ist. Und der telefoniert tatsächlich alle 14 Tage mit dem Management von der Washington Post. Und da gehen die ganzen Pläne durch. Also scheint irgendwie eine Herzensangelegenheit von ihm zu sein. Mhm. Finde ich wirklich interessant.
Das ist schon spannend.
Ja. Ich meine, wir wissen ja hier auch, nachdem wir beide ja auch aus der Verlagsbranche kommen und dort lange gearbeitet haben, wie mühsam das teilweise ist, in solchen Häusern das Thema Digitalisierung mal wirklich nach allen Regeln der Kunst zu spielen. Das ist schon manchmal so, wie wenn man mit einem Plastiklöffel Honig rührt.
Verlage sind digitalisierungsavers.
Ja.
Um das mal so zu sagen.
Genau.
Ja, das ist schon spannend. Sag mal, Bezos hat doch neulich einen Artikel geschrieben, es hat doch Trump die Washington Post so angegriffen. Mhm. Trump hatte der Washington Post vorgeworfen, sie bashen ihn. Mhm. Und dann hatte tatsächlich Bezos einen Artikel geschrieben, dass den hier das überhaupt nichts anging, wie so Journalismus funktioniert.
Ja.
Also hat er sich auch wirklich erheblich stark gemacht für unabhängigen Journalismus und
ja. Also das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen
fand
liegt.
Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ja,
also dass er da auch mit der notwendigen Distanz reingeht und sozusagen den Redaktionen nicht diktiert, welche Linie sie zu fahren haben und welche Berichterstattung sie zu machen haben und welche Einstellungen und Meinung sie zu Themen haben, sondern was er im Prinzip nur macht, ist ihnen das Handwerkszeug oder die Werkzeuge an die Hand zu geben, wo er sagt, da kommt ihr besser voran. Messt einfach mal, ja, schaut, was funktioniert und was nicht funktioniert und werdet in den Dingen einfach besser und überlegt euch, wie es dargestellt wird und denkt immer nicht nur großformatig, sondern denkt auch mal in Richtung Smartphone
und solche
ganzen Geschichten, die da halt einfach dazukommen. Und der Plan ist aufgegangen. Der Plan ist wirklich aufgegangen. Ist wirklich extrem erfolgreich und schön zu hören, dass dann so ein tradierter Verlag, wie der 140 Jahre alt ist, den Sprung in das digitale Zeitalter dann wirklich auch geschafft hat mit Unterstützung. Manchmal braucht man Hilfe von außen. Ne?
Manchmal braucht man Hilfe von außen.
Ich habe noch zwei Themen Apple betreffend. Also das eine ist, da geht es um das Projekt McQueen, ein angebliches Geheimprojekt bei Apple. Da hat die Vanity Fair letztens einen Beitrag dazu geschrieben.
Oh, die Vanity Apple Fair macht gute Beiträge. Die recherchieren gut.
Die
ist eine wirklich gute Zeitschrift.
Da fand ich ganz interessant, Apple ist wohl auf dem Weg, sich unabhängig zu machen von Amazon, weil, oder andersrum gesagt, ein Großteil der Angebote, die es von Apple gibt, also iCloud im Wesentlichen natürlich, basieren auf AWS-Technologie oder steckt letztlich AWS dahinter.
Ach, okay, das ist sehr interessant. Die sind tatsächlich bei Amazon.
Die sind tatsächlich ein ganz großer Amazon-Kunde. Da stand auch irgendwie drin, jetzt müsste ich mir den Artikel
Amazon und Azure. Da schau her.
Genau, Amazon und Azure. Darauf läuft der Großteil der Technologie. Da stand auch drin, was die da pro Jahr an Geld lassen. Vielleicht finde ich das hier nochmal in dem Artikel drin.
Eine Milliarde.
Eine Milliarde
bei Amazon, ja.
Genau, das ist nämlich noch schon eine ganz schön hohe Zahl. Und für Amazon ein nicht zu vernachlässigender Umsatzanteil, der dort von Apple reinkommt. Und so wie es ausschaut, plant Apple jetzt wohl eine eigene Cloud-Lösung. Mehr als 10%. Das ist schon massiv.
Das ist deutlich mehr. Das ist 12% oder noch mehr.
Das ist schon ganz schön. Und Apple plant jetzt wohl mit dem Projekt McQueen sich unabhängig davon zu machen und seine eigene Lösung an den Start zu bringen. Und das hat dann natürlich schon massive Auswirkungen auf Amazon.
Ja.
Aber finde ich mal wieder interessant, also dass Apple da erstmal versucht, mit bestehender Technologie da was aufzubauen, und wenn das dann alles funktioniert, dann macht man es selber. Geld haben sie ja genug, um sowas hochzuziehen.
Also Geld ist da.
Daran,
sie könnten allerdings ja mal wieder ein paar schöne neue Produkte machen,
ja,
die auch sinnvoll sind, weil
da im Moment stagniert das ja alles. Ja, das stagniert ziemlich, und da bin ich auch echt mal gespannt jetzt auf die WWDC. Die ist ja, glaube ich, in wenigen Tagen, ja. Ich glaube 10 oder 11 Tagen, was da an den Start kommt. Jetzt zur Mitte des Jahres eigentlich eher das Thema Betriebssystem, was wahrscheinlich im Vordergrund stellt, und weniger Hardware, aber mal schauen, vielleicht kommt ein neues MacBook noch raus. Und dann ist natürlich auch abzuwarten, was sie dort im Bereich Smartphones bringen.
Gibt es das iPhone 7 schon? Nein.
Nein, das ist die nächste Generation, die dort kommt. Aber was man so liest, wird es wohl auch keine großen Sprünge mehr geben.
Ne? Also angeblich haben sie erheblich große Mengen vorbestellt. Mhm. Das ist ein Bericht aus, ich glaube, von der DigiTimes. Mhm. Also sie müssen erheblich größere Mengen vorbestellt haben bei den Auftragsfertigern als bisher geplant und bekannt.
Ja. Dann fand ich einen interessanten Bericht, da lautete die Überschrift Apple steht die beste Zeit noch bevor. Also derzeit ist ja die Gemütslage in der Presse und
im Moment ist nicht die beste Zeit
für Apple. Nicht die beste Zeit für Apple, sondern da wird natürlich auch relativ viel gebasht. Da wird gesagt, ja, die besten Zeiten sind jetzt vorbei. Euer Smartphone-Geschäft, das stößt jetzt auch an die Grenze. Da ist jetzt die Sättigung eingetreten. Eure Geräte, die ihr an den Start bringt, sind nicht mehr so sexy.
Ja.
Und so weiter und so fort. Und ich habe hier eine Studie gefunden aus den USA. Dort wurden insgesamt 480 Manager bzw. Firmenchefs gefragt in kleineren, mittleren und großen Unternehmen, wie sie mit dem Thema Bring Your Own Device umgehen. Mhm. Und wenn sie dieses Thema reiten, zu welchen Geräten die Mitarbeiterschaft dann auch greift. Und 61% der Unternehmen bieten die Möglichkeit für Mitarbeiter, sich ein Gerät aussuchen zu können, also freie Wahl. Du kannst dann einfach sagen, was du willst. Und da ist schon ganz erstaunlich, dass 75% der Mitarbeiter zur Mac greifen und nur 25% zu einem Windows-Gerät.
Und vor allem die Jüngeren.
Und vor allen Dingen die Jüngeren, ganz genau. Also das ist dort in der Studie mal wirklich schön durchleuchtet, und man sieht, dass gerade in der jüngeren Generation, die wollen einfach alle einen Mac haben. Und 79% davon holen sich auch ein iPhone. Ja, und nur 18% ja, ein Android.
Das finde ich auch völlig erstaunlich. Ja.
Und das finde ich schon interessant.
Und das heißt aber, die besten Zeiten stehen Apple deswegen bevor, weil die Jüngeren ja über ihren gesamten Lebenszyklus
dann dabei bleiben.
Immer weiter mit Apple. Das heißt, die Welle läuft voraus. Egal, was die anderen jetzt machen, ist die Welle so einfach nicht zu stoppen.
Ganz genau. Und vor allen Dingen, also derzeit sind es 61%, habe ich gerade gesagt, die Bring-Your-Own-Device anbieten im Unternehmen. Das heißt, 39% tun es noch nicht. Wir können davon ausgehen, dass der Druck natürlich auf die Unternehmen steigen wird und entsprechende Offerten auch an ihre Mitarbeiter geben müssen, sich ein beliebiges Gerät raussuchen zu dürfen. Und das spielt Apple natürlich in die Hände.
Ja.
Also wenn der Anteil dann bei 75% liegt. Tja.
Das ist eine echt interessante Studie.
Das ist wirklich interessant, ja. Und also gerade in dem Alter hier ist dann auch noch mal aufgeschlüsselt nach Generation. Ja, also hier 18 bis 34 Jahre, da greifen 79% zu Apple-Produkten. Mhm. In dem Alter 35 bis 54, wo wir uns jetzt so mit dazu zählen können.
Ja, gerade so. Noch.
Sind es 81%, aber 55 Jahre und älter, da sind es nur noch 71%. Da fällt es dann wieder ab. Da
fällt's wieder ab.
Das ist noch
aber,
die
ist ein hohes Windows-Leute.
Niveau trotzdem. Ne? Ist trotzdem extrem hohe Wert. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem
hoch
ist.
Nein, hätte ich auch nicht gedacht.
Aber die Studie ist tatsächlich repräsentativ. Die werden wir mal verlinken.
Yes.
Da kann man sich das auch mal anschauen. Und es gibt ja auch so große Programme wie IBM beispielsweise. Die sind ja komplett auf Apple umgestiegen.
Die machen das sehr viel.
Ja. Die machen das ja sehr, sehr, sehr stark. Und da gibt es auch konkrete Aussagen von IBM. Ich muss das gerade mal suchen. Support, da war das, glaube ich. Da ging es nämlich um das Thema, was die IT-Abteilungen dann dazu sagen. Genau, IBM hat angegeben, dass nur 5% der Mac-User den Helpdesk anrufen, um Hilfe zu bekommen in irgendeiner Form, verglichen mit 40% der PC-User, die ständig wieder Probleme haben und Hilfe brauchen.
Ist das massiv.
Und das ist ja,
das ist enorm. Sehr, ne? Das ist ein sehr starkes Argument. Das ist ein sehr starkes Argument für Mac.
Ja.
Weil die Supportkosten ja die Unternehmen auffressen.
Und die IBM hat das alles mal ausgerechnet und runtergebrochen, inklusive Anschaffungskosten und so weiter und so fort, die ja nicht wirklich weit differieren zwischen einem PC und Mac. Die Zeiten sind ja auch vorbei. Aber IBM sagt, pro angeschafften Mac sparen wir $270 jedes Jahr. Deswegen forcieren die das so stark. Da muntern also jeden Mitarbeiter, sich einen Mac anzuschaffen. Fand ich mal ganz interessant.
Das ist schon wirklich spannend.
Genau. Was haben wir noch? Ach ja, das fand ich auch mal ganz interessant. Ich habe mal so eine Übersicht gefunden darüber, Thema Internet of Things. Da entstehen ja wahnsinnig viele Startups und Technologieschmieden,
ja,
die mit irgendwelchen Lösungen experimentieren oder dort einfach auch Know-how aufbauen. Und von wem die dann jeweils immer geschluckt werden. Also das ist ja auch mal ganz interessant, wo diese Unternehmen dann verschwinden. Ne? Und fast jedes größere Unternehmen in der IT-Branche kauft solche Unternehmen zu. Ne? Also Microsoft hat hier Solaire zum Beispiel gekauft. Ne? Die sind so im Bereich Cloud sehr stark unterwegs. Also das ist schon interessant. Cypress hat Broadcom gekauft.
Ja, das ist schon wirklich spannend.
Sony hat Altair gekauft. Alles IoT-Unternehmen. Ne? Die rüsten sich da auch so langsam auf. Brocade hat Rokus gekauft. Cisco Jesper. Kenne ich auch nicht. Eins der 10 coolsten Startups.
Echt?
Ja, angeblich. Die haben so eine IoT-Service-Plattform. Das kann Cisco sicherlich auch weiterhelfen. Das muss man mal, haben wir eh schon mal gesagt. Also dieses Thema IoT und
Artificial Intelligence. Das steht noch aus und das müssen wir dringend bringen, weil das ist sehr, sehr spannend.
Genau.
Dieser IoT-Markt ist so chaotisch. Der ist gar nicht so schön geregelt wie der IT-Markt. Der IT-Markt ist auch chaotisch, aber das Chaos im IT-Markt hat System und das Chaos dort ist.
PC-Marktzahlen hattest du noch aufgeschrieben?
Ja, es gab PC-Marktzahlen von Gartner, die waren relativ deprimierend. Der Markt
in Deutschland,
der Markt in Deutschland schmiert weiterhin fürchterlichst ab. Und ich habe es natürlich nicht rausgesucht, toll.
Ja, du hattest hier nur geschrieben, Asus reportet Umsatzrückgang, Acer auch.
Acer hat einen
sehr starken... Das ist der Bericht aus der Digitimes, oder?
Hat einen sehr starken... Ja, Acer hat einen sehr starken Einbruch in Deutschland gehabt nach Stückzahlen. Allerdings ist man bei Acer recht entspannt, was das Geschäft angeht. Das heißt, es läuft anscheinend gut profitabel und da entwickeln sich die Dinge auch sehr stark Richtung Cloud. Da werden ab dem Sommer auch wohl erheblich neue Lösungen von Acer auf den Markt kommen, auch in Deutschland oder vor allem in Deutschland. Jetzt habe ich es hier.
Ja, unterdessen kann ich noch erzählen, wir hatten vor 2 Folgen oder 3 Folgen, ist es glaube ich hier, noch darüber gesprochen, dass sich in Japan ja einige Hersteller zusammengetan haben, um dort eine Allianz zu bilden.
Ja, genau.
Da ging es ja um Toshiba, also PC-Geschäft von Toshiba, von Fujitsu und Wayo, beziehungsweise Wayo, ja, nicht gleich Sony, weil Sony hatte ja damals die Marke
schon ausgelagert,
Marke, genau, schon rausverkauft gehabt, und da war ja die Idee, sich dort zusammenzutun und ein neues Unternehmen zu gründen, wo es ja hieß, das wird dann auch unter dem Namen Wayo stattfinden und wird dort gebündelt, und dieser Deal kommt wohl offensichtlich nicht zustande.
Da hatten wir ja letztes Mal schon.
Es wäre auf einen Schlag der größte PC-Hersteller geworden. Ne?
Die alle
drei zusammen in Japan, ja. Ja, natürlich.
Da muss man immer
differenzieren. Ja, klar, natürlich in Japan.
Japan ist ja ein wichtiger Markt, aber der Rest der Welt ist inzwischen ja auch nicht mehr zu verachten.
Ja, genau. Aber das klappt wohl offensichtlich nicht.
Genau, also der Markt ist weiter rückläufig. Rückgang von 7,8% gegenüber dem Vorjahresquartal, jetzt im ersten Quartal in Deutschland. Wobei der Businessmarkt tatsächlich wächst um 7%. Das heißt, so extrem stark rückläufig ist tatsächlich der Konsumermarkt. Mhm. Und da ist es so, Lenovo 20,8, HP 18,7, Asus 10, Acer 8, Dell 7,8. Und Acer hat anscheinend einen hohen Rückgang von 30%. Die Kuriosität der Geschichte ist, was auch kurios, ja, an der Geschichte ist, ja, die Gartner hatten das rausgeschickt und hatten geschrieben, Dell wäre um 30% geschrumpft. Und dann hat sich das aber bei Nachfrage rausgestellt, dass das so nicht stimmte. Ja. Und dann hatten die aber keine Korrektur rausgeschickt sofort. Und dann poppten immer mehr Schlagzeilen auf, Dell minus 30%. Ich glaube, bei Dell haben die schon wirklich dem Herzinfarkt nah, waren sie dem Herzinfarkt schon nah. Aber tatsächlich waren die Zahlen vertauscht und irgendwann kam dann auch die Richtigstellung, aber die kam erheblich spät. Das war schon sehr kurios. Mhm. Man konnte das richtig beobachten. Mhm. Bing, da ist es. Das ist wie so, ja, wie so ein Virus, was sich so ausbreitet. Mhm. Ja, genau so war es gewesen. Aber inzwischen ist es korrigiert.
Was hast denn du eigentlich für eine, oder andersrum gesagt, wenn wir mal.
Wenn du so fragst,
dann, ja, bin, nee, ich wenn sehr man,
gespannt, was kommt.
Nur nochmal auf die PC-Zahlen zurückzukommen, ja, also dass die Umsätze dort vorwiegend vor allem im Consumer-Bereich so weiter runtergehen. Wenn man sich so mal ein bisschen überlegt, was sind eigentlich die Gründe dafür, dann ist immer so meine Überlegung, wenn ich beobachte, wie sich PCs, insbesondere jetzt Notebooks auch, weil viele kaufen sich heute Notebooks, die kaufen ja gar keinen Desktop-PC, nee, mehr. Also ich sehe jetzt hier zwar noch einen stehen, aber ist ja eher die Ausnahme.
Ja.
So hat sich das ganze Thema technologisch doch eigentlich wenig weiterentwickelt. Also es gibt doch gar keine ernsthafte Motivation für mich heute zu sagen, ich muss mir jedes Jahr oder ich muss mir alle zwei Jahre ein neues Notebook kaufen.
Nein, gibt's nicht.
Also die sind vom, klar, die waren immer noch ein Stückchen leichter, ja, und dann hast du noch ein Stündchen Akku mehr irgendwo, aber ansonsten ändert sich doch an den Geräten relativ wenig. Also wenn ich schaue, mit meinem Notebook, das ist, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt.
Ja.
Und kann tadellos damit arbeiten. Ja.
Früher hast du sehr viel schnellere Abwehrzyklen gehabt.
Schon, ne?
Ja, sehr viel schneller.
Kommen wieder zwei neue Windows-Generationen und du brauchst einfach einen neuen Rechner, ne?
Und es ist ja so gewesen, du schreibst Computer über wie viele Jahre ab?
Ich hätte jetzt gesagt 3.
Also die Abschriften sind schon, also dass die Geräte abgeschrieben sind, ist schon sehr lang kein Kriterium mehr für irgendwas. Die bleiben lang über die Abschreibung hinausstehen. Und warum auch nicht? Ich denke, die einzige Kategorie, wo so richtig abgeht, also wo Musik drin ist, das sind ja diese 2-in-1 Geräte oder Convertibles. Mhm. Wo du den Bildschirm umdrehen kannst oder abmachen kannst und wo du die als Tablet nutzen kannst und als PC. Ich glaube, das entspricht dem neuen Arbeiten. Also das habe ich sehr dran denken müssen, wo dieser Freiburger Systemhäusler mir erzählt hat, was sie so in den Unternehmen beobachten. Mhm. Das heißt, man arbeitet ganz anders. Mhm. Und dann ein Notebook mitzuschleppen ist für viele schon zu groß.
Ja, insbesondere auch, wenn du im Unternehmen Bring Your Own Device hast,
Ja, oder Choose Your Own Device.
Oder Choose Your Own Device, sagen wir es mal so, ja, genau. Also kannst du dann irgendwie ein Gerät aussuchen und
ich verlasse,
das nutzt du dann halt privat auch.
Schau mal,
das nimmst du halt dann auch mit nach Hause. Ne?
Ich verlasse meinen Arbeitsplatz. Dann sitzen alle im Meeting, haben ein Notebook vor sich stehen, keiner schaut sich an, alles fürchterlich. Ich habe ein Tablet, läuft alles gleich viel geschmeidiger. Ich gehe nach Hause und setze mich aufs Sofa, da sitze ich aber nicht mit dem Notebook. Ich beobachte bei mir inzwischen, dass ich zu Hause erheblich viel übers Telefon mache.
Ja, ja.
Also ich mache erheblich viel übers Telefon. Wenn ich
Über Smartphone. Oder sitzt du
über
vor deiner Wahlscheibe?
Vor der Wählscheibentelefon. Da wählt man sich immer so in den Hörer pfeifen, dass dann die richtigen Dinge passieren.
Habe ich unlängst mal einen netten Clip übrigens gesehen, wo die so Kindergartenkinder oder Erstklässler können es gewesen sein, mal so ein Telefon hingestellt haben mit Wählscheibe.
Konnten die gar nichts mit anfangen. Ich konnte
überhaupt nichts damit anfangen. Ja, ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert und für was das gut sein könnte.
Ja, diese Technologien sind inzwischen schon vergessen, weitgehend. Das ist echt erstaunlich. Ja. Na, ich mach zu Hause erheblich viel über Smartphone. Auch Dinge, die ich normal über den Rechner machen könnte, mache ich trotzdem über Smartphone, was handlicher ist. Wenn ich Musik höre, ich hör ziemlich viel über YouTube, dann mache ich das mitunter übers Notebook, aber lang nicht immer. Und dann Dinge auf den Fernseher zu schubsen, das geht halt über Smartphone auch sehr viel geschmeidiger und das ist schon wirklich gut. Ich habe neulich jetzt mal das Notebook am Rechner, am Fernseher dranhängen gehabt, um Bilder abzuspielen. Und das geht schon, aber es ist gar nicht mal so komfortabel. Da gibt es andere Dinge, die wirklich wesentlich komfortabler sind.
Ja.
Und natürlich ist das eine Riesenmotivation. Und natürlich habe ich zu Hause irgendwo einen Tower stehen, auf dem immer noch Windows XP läuft. Dann traut sich das gar nicht sagen mehr in der jetzigen Zeit. Und
was machst du da noch irgendwas damit? Also
Bildbearbeitung zum Beispiel. Ich fotografiere relativ viel und ich male auch und dann scanne ich da halt die Dinge mit ein, lade die dann hoch. Das geht immer noch komfortabler als am Notebook. Das ist ganz gut. Da bin ich ganz froh, dass ich das System habe. Aber eigentlich habe ich den, da mache ich
nur nichts. Aus diesem
Grund. Der steht ja auch da. Damit gehe ich ja nicht, damit setze ich mich ja nicht aufs Sofa.
Wenn der kaputt geht, wirst du einen neuen anschaffen?
Ja, ich denke schon.
Nochmal ein Desktop
tatsächlich? Ja, ich glaube schon. Ja, irgendwie, ich bin an manche Sachen gewöhnt, ich bin halt so ein Gewohnheitsmensch. Manche Sachen bin ich gewöhnt und wenn ich dann irgendwie sowas schreibe, was so ein offizielles Schreiben ist, dann setze ich mich auch gerne.
Ja, das ist ein amtliches Gerät hier.
Dann, was weiß ich, das Anschreiben für die Steuer zum Finanzamt oder sowas.
Ja.
Aber normalerweise, ich habe auch so Anwendungen für jedes Gerät. Also es gibt bestimmte Dinge, die mache ich halt nur an diesem Desktop. Bestimmte mache ich nur am Notebook und das meiste mache ich inzwischen am Smartphone. Das geht wirklich geschmeidig. Finde ich gut. Ich finde auch die Möglichkeiten, die so ein Fernseher, so ein intelligenter, moderner Fernseher bietet, wie ich seit kurzem einen habe, das ist auch toll. Wobei das Steuern über diese Fernsehermenüs, das ist schon ein bisschen Menüführung, das ist schon ein bisschen beschwerlich. Aber interessant, zum Thema Fernsehen habe ich gleich auch noch was da. Da habe ich für den geneigten Hörer noch eine Buchempfehlung. Genau, aber das ist, und ich glaube, so kommt das schon. Die Welt ändert sich erheblich schnell. Und bis diese Maschinerie mal wieder zurückgefahren ist und bis du sagst, okay, Brot und Butter, Notebook-Geschäft, und natürlich geht das in Unternehmen auch noch viel. Und die kaufen halt jetzt Notebooks statt statt Desktop-Rechner, klar. Und das wird es auch noch lange geben. Und es gibt ja auch viele Mitarbeiter, die sitzen halt an ihrem Platz und die müssen da nicht weg. Klar wird es das geben, aber die Zyklen sind anders geworden und da verschiebt sich so der Mix. Und das ist halt nicht mehr die Mörderwachstumsthemen. Ja. Wobei ich denke, die 2-in-1, das geht auch noch besser. Also am Anschlag der Entwicklung angekommen sind wir da noch lange nicht. Und dann auch mal zu gucken, wie die Entwicklung weitergeht vom Smartphone Richtung 2-in-1, wie das dann vielleicht mergt. Auch da sind wir ja noch ganz am Anfang.
Ja, ich denke, da werden die nächsten 2-3 Jahre, da werden wir noch einiges an Lösungen sehen.
Ja. Was ich sehr spannend finde, ist, oder wo ich sehr gespannt bin, wie das weitergeht, werden neue Bildschirmentwicklungen sein. Denn damit steht und fällt ja alles. Also wie dann das Display sich entwickelt, ob es demnächst mal ein Display gibt wie Folie, was man auseinanderfalten kann. Mhm. Das hat mir neulich ein guter Bekannter.
Nimmst du dann mit, hängst hier einfach an die Wand, ne?
Ja, hat mir ein Freund erzählt, der ist Datenbankentwickler, der hat so eine kleine Datenbankentwicklungsfirma hier in München als Softwareentwickler. Und der sagt, das Thema Landkarten mit so GPS und auf dem Handy findet er extrem scheiße, weil der Bildschirm ist zu klein. Er hätte gerne sowas wie einen faltbaren, so einen Bildschirm zum Auseinanderfalten, den man wie eine Landkarte dann hat. Und das fände ich was wirklich Tolles. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, was ich zum Beispiel total gut fände. Wir haben in der Küche einen Kalender hängen. Das ist halt ein Papierkalender mit den Tagen drauf. Und manchmal ist das ja auch ganz nützlich, wenn man das hat, kannst du was draufschreiben. Und wir haben in der Küche auch eine Einkaufsliste. Und was ich total geschmeidig fände, wäre so ein Device, so ein länglichen, so ein Hochkantbildschirm, so vielleicht 20 Zentimeter breit und dann vielleicht einen halben Meter hoch, den man mit dem Handy ansteuern kann, mit dem man mit Touch bedienen kann, auf dem ein Kalender ist und dann zum Umschalten per Knopfdruck die Einkaufsliste, die dann mit dem Handy synchronisiert. Und das fände ich mal ein total spannendes Device. Der Kalender synchronisiert so mit meinem normalen Kalender, mit Konstanze ihrem, dann hat man dann alles auf einem Ding. Vielleicht mit dem Bürokalender, wenn ich zum Umschalten, dass ich dann weiß, was im Büro für Termine anstehen morgens, bevor ich das Haus verlasse.
Aber könntest du ja mal mit dem Tablet anfangen.
Wäre ein schönes Device.
Hat zwar nicht ganz den Formfaktor, aber
es wäre ja mal der erste. Ja, das hat das falsche Format.
Hochkant?
Hat das falsche Format hochkant. Ich würde es gerne hochkant an die Wand
legen. Du würdest auch gerne mehr als genau. 10 so einen ganzen Monat am besten.
Genau, ich würde gern wirklich einen halben Meter Kalender sehen. Und das zum Ansteuern per Smartphone, das fände ich wirklich geschmackvoll. Ich würde das da auch hängen lassen. Ich würde das da nicht wegnehmen wollen. Also ich würde das auch nicht mit aufs Sofa nehmen wollen. Mhm. Zur Not, wenn man mal einen Kalender machen will. Aber eigentlich, Kalender magst du woanders und das ist einfach zum Abspielen und dann vielleicht Butter ist alle, Butter draufschreiben oder Butter anklicken und das fände ich, und ich glaube auch, dass solche Geschichten kommen werden. So Spezialdevices. Mhm. Es gibt keinen einzigen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Ich will keinen Fernseher in der Küche haben. Ich will auch das Tablet mit der Küche, ich hätte da gerne was. So da, genau an der Stelle. Vielleicht noch Thermometer vom Balkon. Konrad. Funkthermometer von Konrad, was damit eingeblendet wird. Hey, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Das war jetzt
ein Insider-Witz.
Ja, das ist ein Insider. Also, genau. Also sowas, ich fände das toll.
Aber es tut sich ja viel. Ich habe gestern kurz ein Interview gelesen mit Bernd Süßenbach von BenQ. Da denke ich mir aber, es gibt manchmal, wenn Interviews geführt, wo ich mir denke, es könnte eigentlich genauso gut sein lassen, weil der sittliche Mehrwert von diesem Interview ist einfach gegen null, Gerd. Frage, welche Monitormodelle sind bei Ihnen derzeit besonders gefragt? Antwort, BenQ bietet für viele Segmente passende Lösungen an.
Sensationell. Das ist eine tolle Antwort.
Genau. In diesem Jahr konzentrieren wir uns verstärkt um weitere vertikale Märkte, wie wir es bereits vorab im Gaming-Bereich sehr erfolgreich getan haben. Monitore für Designer, Fotografen und Videografen mit einer sehr hohen Farbverbindlichkeit und einer Vielzahl ergonomischer Funktionen sind aktuell besonders gefragt.
Ja, und welche sind das konkret?
Oh, ja.
Geschwätz, Wahnsinn.
Ich finde das
echt nicht in Ordnung.
Was für eine Rolle spielen neue Technologien im Monitormarkt? Innovationen spielen eine wichtige Rolle.
Echt? Ich glaube nicht. Innovationen
werden total überbewertet. BenQ erkennt diese Trends und reagiert mit einem umfassenden Portfolio.
Okay.
Mit einer Kombination aus Innovation, Design und Ergonomie sehen wir uns als den führenden Anbieter im Displaymarkt gut positioniert.
Wir appellieren an die PR-Agentur von BenQ. Hier kann nachgearbeitet, hier gehört nachgearbeitet.
Also, ja, aber auch die Publikationen, die sowas kann man doch nicht veröffentlichen. Also das ist doch.
Aber schau, Christian, das Problem, was du doch hast, ist. Schlimm. Aber dann beim Interview ist so, der Interviewte hat auch das Recht, da einzugreifen. Und hat das Recht.
Ja, aber das schaut mir nach dem Interview aus, das schriftlich durchgeführt wurde. Also.
Ja, aber das hast du bei mündlich oder das ist egal. Und am Ende muss die Seite gefüllt werden, dann steht der Redaktionsschluss an und dann wird, und dann.
Worauf sollte der Fachhandel beim Monitorverkauf achten und wie unterstützen Sie ihn dabei? erklärungsbedürftige Produkte bieten hier viele Vorteile, denn an dieser Stelle kann der Fachhandel durch seine Beratungskompetenz punkten.
Sensationell.
Ja, hallo, hallo, hallo.
Das ist schon irgendwie heftig. Das ist bitter. Und das Interessante ist, viele Firmen wollen ja genau diese ganzen Floskeln drin haben.
Das will doch keiner lesen, sowas.
Genau, unser Appell an die Firmen, Freunde da draußen, das will keiner lesen. Nee. Das ist Geschwätz, das wolltet ihr selber nicht lesen. Ja. Wahnsinn. So. Wahnsinn, man darf das nicht machen. Und auch diese ganze Marketing-Sprache. Es muss alles immer positiv ausgedrückt werden. Glaubt dir kein Mensch.
Nee.
Glaubt dir kein Mensch. Macht dich unglaubwürdig.
Ja.
Ja. Wahnsinn.
Hier sind noch drei Themen drin. Hast du dich
eingetragen? Ja, pass auf, ich habe eins, das wäre wichtig. Mhm. Eins, das wäre wichtig, und zwar ein HP-Thema. Mhm. HP Enterprise. Hat tatsächlich und in Deutschland vergleichsweise wenig beachtet, die Service-Sparte, das heißt das, was HP ursprünglich mal als EDS gekauft hat, also diesen großen Outsourcer,
ja.
Weiterverkauft beziehungsweise gemerged mit CSC, was ja auch ein relativ großer Dienstleister ist, von dem man früher sehr viel gehört hat und jetzt schon eine Zeit lang eigentlich relativ wenig. Es entsteht damit ein sehr großes Dienstleistungsunternehmen, in dem interessanterweise Mac Whitman die Aufsichtsratsvorsitzende ist und wo nicht ganz klar ist, wie dieser Merger überhaupt läuft. Über diesen genauen Ablauf des Mergers mache ich mich mal schlau. Da gibt es nämlich auch in der amerikanischen Börsenaufsichtsseite ein Filing dazu, wie da gemerged wird und was da entsteht. Interessant ist tatsächlich allerdings folgender Aspekt. HP beendet endgültig EDS, das ist jetzt weg aus den Büchern und aus der ganzen Firma. Das wird gemerged mit einem anderen Dienstleister. HP hat am neuen Unternehmen relativ viel Anteile. Die HP-Aktionäre bekommen da Anteile. Und HP hat sehr starken Management-Einfluss, wenngleich CSC das operative Management stellt. Oder einen Großteil des operativen Managements stellt. Ist aber ein sehr großer Schritt, auch für HP und für die HPE-Aufstellung tatsächlich von diesem sehr stark Outsourcing-Dienstleistungsgeschäft weg, was eine Zeit lang sehr geboomt hat und dann für unglaubliche Verwerfungen und Verluste gesorgt hat.
Mhm. Sehr gut.
Also das ist ganz wesentlich. Kurzmeldung, Lenovo und EMC beenden anscheinend ihre Zusammenarbeit, die haben ja Joint Venture zusammen.
Ja.
Gut, wenn Lenovo jetzt mit Dell, wenn EMC jetzt mit der Versprecher der Woche, wenn EMC jetzt mit Dell mercht, macht das wenig Sinn.
Ja, genau.
mit Lenovo zu Joint Venturen.
Ja.
Und anscheinend ist der erste HP 3D-Drucker auf dem Markt, habe ich mir sagen lassen, habe ich aber noch nicht gesehen. Und der scheint sensationell vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Und von der Leistungsfähigkeit. Aber
für den Privatgebrauch,
sagen. Für den Privatgebrauch kostet 150.000 Dollar. Nein, für den Unternehmensgebrauch.
Okay.
Für den Unternehmensgebrauch und muss extrem leistungsfähig sein. Habe ich mir, wie gesagt, noch nicht angeschaut.
Aber das Thema 3D-Druck ist ja auch weit hinter den Erwartungen zurück. Was man noch vor 2 Jahren prognostiziert hat.
Ja, ich glaube, man hatte nicht so eine genaue Vorstellung, was das eigentlich soll. Und wo es einzusetzen ist. Und ich glaube, es schwang da sehr viel mit, so dass diese Investorenerwartung, das Massenmarkt irgendwie ganz toll ist.
Ich glaube, davon kann man sich mittlerweile verabschieden.
Das
ist kein Massenmarktthema und wird auch keins werden. Du wirst das sowas nicht kaufen. Es gibt auch gar keinen Einsatzzweck. Also das Ding hast du dann dreimal im Jahr im Betrieb, weil du dir irgendwie ein Ersatzteil ausdrucken musst. Was ansonsten irgendwie 25 Euro kostet bei irgendjemand.
Vielleicht wird der
Einsatz. Aber da kannst du auch als zum Dienstleister gehen und in so einen Shop rein, wo einer steht und
vielleicht sagst dann, vielleicht wird der Einsatzzweck ja dann irgendwann anders sein. Zum Beispiel könnte ja der 3D-Drucker den Markt für Haushaltsgeschirr und Haushaltswaren dramatisch interrupten, indem zum Beispiel du dir deine Tassen aus dem 3D-Drucker rauslässt, wenn du welche brauchst und nicht mehr in den Geschirrladen gehst. Zum Beispiel. Oder Besteck. Na, Besteck vielleicht nicht, ist Metall. Ja, vielleicht doch.
Na,
Tassen, Kannen, Teller,
Schälchen. Ich glaube, da ist der da sind wir alle viel zu traditionell und alles wollen von unserem schönen Porzellan essen, das wir geerbt haben von der Oma.
Ja gut, das kaufst du ja auch nicht neu, aber manchmal musst du ja neue Sachen kaufen. Und dann lässt du halt 6 Teller gerade aus dem Drucker, wenn es ist.
Aus Plastik?
Oder ja, aus was auch immer. Das kommt auf die Werkstoffe an. Ich spreche ja nicht von jetzt, sondern es hätte schon Potenzial, was disruptiv zu verändern, aber wahrscheinlich eher auf die nächsten 15, 20 Jahre, wo heute kein Mensch dran denkt. Gläser. Glas aus dem 3D-Drucker. Wäre durchaus interessant.
Naja, ich meine.
Bräuchte man keinen Senf im Glas mehr kaufen, konntest du immer Senf aus der Tube kaufen und die Gläser druckst du. Oder Senf aus dem 3D-Drucker.
Hey. Ich weiß nicht.
Gut, bin ich jetzt auch nicht so überzeugt davon. Aber ich glaube, im Unternehmensumfeld ist das deutlich interessant. Aber da dauern die Dinge halt. Da dauern die Dinge lang.
Andreas, lass uns zu den Picks kommen.
Lass uns zu den Picks kommen, vor allem, weil ich 2 Picks habe.
Du hast 2 Picks, einen wolltest du noch auflösen vom letzten Mal?
Das ist genau,
hast
das ist
angekündigt,
der, hab ich hier auf dem Tisch liegen.
Ja.
Ich habe es durchgelesen.
Wie heißt das?
Das Buch heißt Over the Top. How the Internet is Slowly but Surely Changing the Television Industry von einem Alan Volk. Mhm. Alan Volk arbeitet als Consultant in dem Bereich, war bei mehreren Consulting-Firmen schon und Marktforschungsfirmen, die unter anderem auch Fernsehsender beraten. Interessant ist an dem Buch, er analysiert, okay, wir gehen andersrum vor. Der Fernsehmarkt in Deutschland und USA unterscheidet sich dramatisch. Mhm. In Deutschland haben wir halt die öffentlich-rechtlichen, die Privatsender. In USA ist der Markt erheblich komplexer. In USA gibt es die Studios, die Inhalte erstellen, also die Filme produzieren. Und dann gibt es die Sender, die die Filme kaufen und weiterverbreiten. Und die Sender greifen dann zu auf ein total großes Geflecht an Rundfunk- und Fernsehstationen, die lokal und regional operieren. Dann gibt es in den USA noch Pay-TV, was es hier in der Form nur ein bisschen gibt. Ja. In den USA ist das ein sehr, sehr komplexer Markt. In Deutschland ist das viel, viel einfacher. Mhm. Viel einfacher strukturiert. Der Fernsehmarkt boomt in Deutschland wie in Amiland. Das heißt, im Moment im Fernsehen werden Rekordumsätze erzielt und alles geht total gut und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwann sich was verändern wird. Das Fernsehen ist ein bisschen wie die Musikindustrie oder die Verlagsbranche vor 20 Jahren und plötzlich ist dann was passiert. Was der Herr Volk sehr schön macht in seinem Buch ist, er stellt zuerst dar, wie ist dieser Markt überhaupt strukturiert? Und geht dann her und sagt, was gibt's eigentlich für Strömungen und für Tendenzen, die eine Rolle spielen? Wie ist das Interesse der einzelnen Player an diesen Dingen? Was verkompliziert alles? Verkompliziert wird alles durch die Rechte an den Filmen, die man irgendwie kauft, die gehandelt werden und die sehr teuer gehandelt werden. Da ist keiner bereit, irgendwas auch mal irgendwo günstiger herzugeben. Und dann gibt's aber trotzdem so disruptive Kräfte wie eine Netflix, die ja in Deutschland inzwischen auch aktiv sind, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Und dann analysiert er so verschiedene Techniken, so Netzneutralität, das heißt, alles wird gleich schnell durchgeschleust, auch Video, Set-Top-Boxen und ihre Nachfolger, was passiert hier eigentlich. Dann geht er auch auf Social Media und Fernsehen, wie spielt das zusammen. Er geht auf Spotification vom Fernsehen, was gerade so einsetzt. Spotify ist ja der Musikdienst, wo man sich halt Playlisten laden kann, der auch mal rät, was man gerne hört, den man dann auch einstellen kann und was ein System ist, was sehr schnell lernt. Weil eine der Geschichten, die halt das Fernsehen so hartnäckig und beständig machen, das klassische Fernsehen, ist die Tendenz, Fernsehen als Hintergrundberieselung laufen zu lassen. In Deutschland auch so, in Amerika noch viel ausgeprägter als in Deutschland. Ja. Da laufen dann in jedem Haushalt 3 Fernseher permanent rund um die Uhr und was da tickert, ist eigentlich egal und manchmal schaut man hin und manchmal schaut man nicht hin. Und das geht halt über Netflix und solche Dienste noch nicht so richtig nachzubilden. Er hat dann auch jeweils ein Disruption Potential, das heißt, jede Technologie wird mit einer Kennzahl belegt, wie hoch das Disruption Potential ist von 0 bis 10. Und zum Beispiel die Datensammelmöglichkeiten, die sich geben bei intelligentem Fernsehen, darüber, dass man sieht, wer welche, dass man weiß, wer welche Sendung wann sieht. Diese ganzen Big Data-Geschichten haben ein Disruption Potential von 9. Also das ist schon ganz oben angesiedelt. Das heißt, die Motivation aufgrund der besseren Verfügbarkeit von Daten, das klassische Fernsehen irgendwie zu beeinflussen, sodass mehr Daten reinkommen, ist schon deutlich hoch. Sehr, sehr spannendes Buch. Mhm. Es hat jetzt nicht diese Schlussfolgerung, es wird alles sich verändern, so und so und das wird passieren, sondern er hantiert sehr viel mit Möglichkeiten und mit den Befindlichkeiten und Interessen der Akteure. Was allerdings auch durchkommt, was deutlich durchkommt, ist die Aussage, das Fernsehen ist heute sehr, sehr kundenunfreundlich. Man versucht den Leuten Werbung reinzudrücken, so viel es geht, und die wollen das eigentlich gar nicht. Und die machen das nur, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Nielsen ist mit den Einschaltzahlenmessungen total hinten dran, weil die ja immer noch, diese, wie in Deutschland die GfK auch, diese Haushaltsbefragung machen. Ja. Wer da was anschaut, man weiß eigentlich gar nicht so genau irgendwas. Mhm. Und viele Shows sind auch komplett am Publikumsgeschmack vorbei. Und sobald man da, und manche Shows werden abgesetzt, obwohl das Publikum da wäre, weil man es halt nicht so genau weiß. Und sobald da die Mechanismen da sind, ist auch seine These, werden die Leute mit den Füßen abstimmen und werden halt dahin gehen, wo es komfortabler ist. Es ist einfach keine Option, wenn irgendwelche Fernsehsender über die komplexe Menüführung ihrer Angebote die Leute davon abhalten, irgendwas zu finden, was aber eigentlich da ist. Mhm. Und er sagt, die Industrie wird sich verändern, die Industrie muss sich verändern und es wird sehr, sehr dramatisch werden und es wird aus einer Situation sein, wo es eigentlich total super gut geht und dann plötzlich ganz schnell ins Gegenteil umschlagen. Ein sehr interessantes Buch, was die Technologien bewertet und was eine sehr interessante Einschätzung gibt, was da in Zukunft kommen kann. Und das ist auch so ein Buch, wo man so den Blick unter die Oberfläche werfen kann. Also da schaut man unter die Motorhaube und schaut, was passiert eigentlich in dieser Industrie, was sind die Mechanismen und worauf reagieren die wie. Wirklich sehr spannend, sehr zu empfehlen. Buch ist auf Englisch, dürfte den meisten Lesern überhaupt nichts ausmachen, ist auch relativ einfach geschrieben. Mhm. Also das ist jetzt kein Stück Literatur, sondern sehr pragmatisch und sehr einfach geschrieben.
Mhm. Okay.
Genau. Jetzt habe ich noch einen zweiten. Der zweite ist ein Portal. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich fahre jetzt in Urlaub. Mhm. Nämlich genau morgen früh. Wir haben in Lettland einen Mietwagen. Wir haben so einen Interneturlaub gebucht. Das heißt Quartier über Airbnb. Kleine Stadtwohnung in Riga und dann halt so ein Strandhaus da. Und die interessante Frage ist dann immer, wie kommt man von A nach B? Das Busnetz scheint in Lettland sehr gut ausgebaut zu sein, wollen wir uns aber nicht darauf verlassen. Also flexibel, deutscher Individualverkehr, Mietwagen. Wie macht man das am besten mit dem Mietwagen, gerade im Ausland? Das ist ja immer so ein bisschen, schwierig. Nimmt man sich den dann vor Ort oder bucht man hier was übers Reisebüro oder wie geht das eigentlich? Empfehlung hier. www.billiger-mietwagen.de. Mhm. Das ist eine, ich würde das mal nennen, eine E-Commerce-Plattform, Meta-Suchmaschine für Mietwagen. Ich denke europaweit, vielleicht weltweit, das weiß ich nicht. Europaweit habe ich es ausprobiert. Wir haben das letztes Jahr schon ausprobiert nach Teneriffa und hatten dann einen Mietwagen für sage und schreibe 70 Euro für 10 Tage. Stimmt das? Ja, irgendwie so. Und haben jetzt einen Mietwagen für knapp 160 Euro für 14 Tage. Mhm. Man gibt ins Portal einfach ein, wohin man möchte, zu welcher Zeit und was man für eine Mietwagenklasse gern hätte. Und das wirft dann aus, Mietwagenangebote vor Ort. Und man konnte da wirklich wählen zwischen Riga Stadt und Riga Flughafen und also wirklich überall, wo was verfügbar ist. Es brachte eine ganze Menge Angebote. Und wir haben jetzt so ein Polo für 160 die 2 Wochen. Und jetzt kann man ja sagen, okay, solange bei den Portalen alles in Ordnung geht, ist es auch, wenn da was schief geht, was macht man denn da? Ich hatte jetzt das Problem, ich habe das Ganze einen Tag zu kurz gebucht gehabt und habe gedacht, ach du Scheiße, weil ich es natürlich erst wieder Wochen später gemerkt habe und habe gedacht, ach du Scheiße, jetzt haben wir einen Tag zu kurz, was mache ich denn? Mhm. Dann wollte ich den Mietwagen, die Mietwagenfirma in Lettland direkt anschreiben und irgendwie ging das nicht. Und da habe ich schon gedacht, Internetplattform, jetzt. böse Geschichte, jetzt schlimmes Erwachen und irgendwie alles wird schwierig und alles wird teuer und alles wird schlimm. Und dann habe ich bei billigermietwagen.de angerufen. Die haben also
0221-567-999.
Eine Hotline. Genau. Ich bin in Freiburg rausgekommen. Bei jemand sehr kompetenten, es hat eine Wartezeit am Automaten wie überall. Man hat dann aber einen Menschen dran, das war ein sehr kompetenter Mensch, der dann gesagt hat, alles klar, sehe Ihre Buchung, kein Problem, wir machen das folgendermaßen. Ich buche das jetzt mit Ihnen gemeinsam nochmal für den richtigen Zeitraum. Sobald Sie die Bestätigung haben, stornieren Sie einfach die erste Buchung.
Das geht. Die kann man bis zu 24 Stunden.
Und die kann man bis 24 Stunden
vorher kostenlos antreten. Stornieren.
Kann man stornieren. Mhm. Und das hat sehr gut geklappt. Das heißt, die Mitarbeiterin hatte dann für mich gebucht. Es kam die Bestätigung, dann habe ich 2 Tage später angerufen und habe gesagt, bitte stornieren, weil stornieren geht tatsächlich telefonisch. Also das geht über die Internetplattform. Die meinte zwar, dass es über die Internetplattform ginge, ging aber nicht. Ich habe dann nochmal angerufen, habe gesagt, bitte stornieren. Mhm. Wurde storniert, Geld zurückgebucht, alles in Ordnung.
Okay.
Schöne Geschichte. Auf Teneriffa hat das mit dem Mietwagen sensationell gut geklappt bei dieser Verleihfirma, obwohl man da ja auch immer Horrorgeschichten liest. Und ich bin jetzt gespannt, wie das in Lettland funktioniert, glaube aber, dass es genauso gut funktioniert.
Also dahinter stecken ja die etablierten Autovermieter,
es sind alle großen dabei.
Und Herz ist mit dabei.
Genau, und auch regionale
kleinere. Und auch der Tour, auch die regionalen, und es geht im Übrigen weltweit. Ich habe gerade mal versucht, ob ich in New York auch ein Auto anmieten könnte. Geht.
Man bekommt dann so einen Voucher geschickt, den druckt man, also das ist tatsächlich noch dann nicht digital, weil den
druckt man aus und gibt ihn dann
jetzt eine Störung.
Haben wir gerade wieder irgendeine Störung gehabt, wahrscheinlich wieder irgendein Telefon, was hier gerade durchtritt. Ja, interessant, muss ich mir auch mal merken.
Wirklich gute Plattform, bin sehr zufrieden und man hat 220.000 Kunden irgendwie in Deutschland.
Okay.
Schöne Geschichte. So macht E-Commerce Sinn.
Ja. Mein Pick geht mal in eine ganz andere Richtung. Ich habe eine neue Matratze gebraucht. Und wir alle wissen, das Thema Matratzenkauf kann mitunter recht komplex werden.
Mhm.
Also kannst jetzt in verschiedene Läden reinrennen, Probe liegen, dich hin und her wälzen, hoffen, dass es dann irgendwie passt. Und wenn du dann in der Regel die Preise siehst für solche Matratzen, dann fällst du immer erstmal hinten runter. Also ist ja heute überhaupt kein Problem, 800, 900 oder 1000 Euro für eine neue Matratze auszugeben.
Und dann ist das ja ein Stück Schaumstoff oft.
In der Regel ist ein Stück Schaumstoff, genau.
Wahnsinn.
Und dann habe ich da einfach mal ein bisschen recherchiert und habe mir mal gedacht, mal schauen, was da so an Bewertungen gibt und ob irgendwelche bestimmten Sachen empfohlen werden. Und bin dann auf einen Anbieter gestoßen, der Bett1 heißt, bett1.de, das ist auch die Internetadresse, über die verfügbar ist, über die man das Angebot erreichen kann. Und die haben eine sogenannte Antikartellmatratze auf den Markt gebracht, 2015. Und denke ich mir, was bitte ist eine Antikartellmatratze?
Ja, das ist interessant.
Und dann habe ich da mal ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist es so, dass es in der Vergangenheit zig Gerichtsverfahren gab und Prozesse gab, aufgrund von Preisabsprachen der Matratzenhersteller.
Nee.
Die alle immer wieder versucht haben, diese Matratzenpreise so weit oben zu halten, wie es nur irgendwie möglich geht.
Das gibt's ja nicht.
Und ich mir gedacht habe, ne, siehst du, das ist dann auch der Grund, warum es diesen scheiß Matratzen-Concord hier überall gibt, die ja dann die Matratzen hier für 199 Euro und sonst irgendwas raushauen. Bett1.de hat eine Matratze entwickelt, die heißt Bodyguard, ist eine sogenannte Antikartellmatratze. Die kostet im Standardformat 80 mal 80 mal 180, glaube ich, oder 80 mal 190. 80 mal
2 Meter, oder?
Oder mal 2 Meter, kostet die 199 Euro. Ist wirklich wenig Geld. Das Interessante aber dabei ist, dass die Matratze, die bei Stiftung Warentest am besten abgeschnitten hat, jemals am besten getestete Matratze.
Unglaublich.
Zu dem Geld. Da haben wir gedacht, oh, das ist mal interessant. Gut, ich habe jetzt ein bisschen größeres Bett und habe ein paar Euro mehr bezahlt. Ich habe jetzt 300 und irgendwas bezahlt. Aber gedacht, das finde ich jetzt mal interessant. Ich lasse mir die Matratze jetzt mal kommen. Weil du kannst sie auch 100 Tage Probe liegen.
100 Tage?
100 Tage. Und wenn du nach 99 Tagen sagst, nee, irgendwie doch nicht so gut, kommen die vorbei und holen dir die kostenlos wieder ab.
Ach, das ist ja interessant.
Also du hast dieses Thema Logistik dann auch nicht an der Backe, weil du denkst, oh, jetzt habe ich da so eine Matratze, die kann ich ja nicht zurückschicken oder sowas. Nee, da kannst du anrufen, kommt jemand vorbei und holt die Matratze tatsächlich auch wieder von dir ab und du kannst dir deine alte wieder reinmachen oder eben eine neue kaufen.
Ach, das ist interessant, das ist aber eine lange Zeit.
Ich bestelle diese Matratze, es kommt ein Karton, der war vielleicht so 20 auf 20 Zentimeter und der entsprechenden Breite. Wie bitte, da ist die Matratze drin?
Zusammengerollt oder
was? Die war zusammengerollt und vakuumiert.
Ach komm her.
Und dann machst du diese Matratze auf und dann dauert das so etwa 10 Minuten. Da ist er
ein Pfeifen.
Nein, bis sie sich voll Luft ach, komm. Bis die voller Luft ist und hat das normal übliche Matratzengewicht auch. Ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist. Poly irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Hab die dann draufgelegt. Und die ist sensationell.
Echt? Unglaublich.
Also die ist sensationell. Ich habe mich sofort drauf wohlgefühlt. Gibt es in zwei verschiedenen Härtegraden, mittelweich oder mittelhart und hart. Ich habe jetzt die mittlere genommen und ich wusste am ersten Tag, die ist es.
Echt?
Also sofort drauf wohlgefühlt, ach, klasse Liegekomfort, klasse. Passt alles. Dann haben wir gedacht, siehst du, so geht's auch.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich die erste Matratze, die ich mal online gekauft habe. Weil Matratzenkauf, denkst du ja, das sowas kannst du eigentlich online nicht erledigen. Aber es hat super geklappt. Auch ein toller Service. Die haben mich dann angerufen, mich auch gefragt, ob ich zufrieden bin, ob ich noch irgendwas wissen will. Also toller Kundenservice, ja, der auch da hinten war. Und lohnt sich mal, wenn man sich mit dem Thema Matratzen auseinandersetzt, auf bett1.de mal vorbeizuschauen und kann man auch etliches lesen über das Thema Matratzenkartell. Da gab es wohl offensichtlich hier von ZDF Wieso auch mal einen längeren Beitrag dazu und da ist auch einiges nachzulesen. Es wurden schon auch etliche Razzien gemacht bei den ganzen Matratzenfirmen, um dort Unterlagen zu beschlagnahmen, die nachweislich dazu gedient haben, die Matratzenpreise hier hochzuhalten.
Nicht zu fassen.
Nicht zu fassen, ja, genau. Ja, das ist mein Pick für dieses Mal gewesen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dir einen schönen Urlaub zu wünschen, Andreas.
Ja, danke schön.
Erhol dich gut.
Dankeschön, ich kann gut gebrauchen, kann ich mal verraten.
Und wenn du wieder da bist, werden wir auch gleich schauen, dass wir die nächste Sendung an den Start kriegen.
Schauen wir gleich, dass wir die nächste Sendung machen.
Dass wir die Frequenz wenigstens so einigermaßen halten können. Termin machen wir nachher auch gleich aus,
dass wir das bei uns
eintragen. Dann, wenn euch die Sendung gefallen hat oder Channelcast als solches gefällt, würden wir uns immer freuen, wenn ihr auf iTunes eine Bewertung hinterlasst, wenigstens ein paar Sternchen vergebt.
Sagt es weiter.
Und gerne auch einen Kommentar dazu. Sagt es weiter, informiert andere darüber, über unseren Podcast. Und dann wünschen wir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Macht es gut. Ciao.
Tschüss, tschüss.
Ciao.